Herzlich willkommen beim Kein Brot, nur Spiele Podcast. Mein Name ist der Flo und ich spreche heute mit zwei anderen Herrschaften über die Nintendo Switch 2 bzw. die Hardware der Nintendo Switch 2. Und dabei begrüße ich zum einen den Kim. Hi Kim.
Hallo Flo.
Kim ist heute vor allem deswegen dabei, weil er die Switch 2 auch besitzt. Das heißt, das ist schon mal ganz gut. Denn mein zweiter Gesprächspartner besitzt die Switch 2 wie auch ich nicht. Aber er ist, also ich glaube, den Titel mag er nicht so ganz, aber ich würde ihn so ein bisschen als den heimlichen Hardware-Experten hier bezeichnen. Sebastian Stange von The Pod. Hallo.
Hallo, liebe Freunde. Ich bin's, euer meandernder Podcast-Onkel aus dem Internet. Und ja, ich bin Hardware-interessiert. Sagen Sie mal so. Das ist ein Thema, in dem steckt erfreulich viel Drama und Boulevard drin, wenn man mal genau hinschaut.
Ja, schön, dass du bei uns bist. Und für die wenigen, die Sebastian nicht kennen oder The Pod nicht kennen, also unsere Zuhörer hier kennen The Pod mittlerweile, weil André Peschke war ja auch schon mal da. Aber Sebastian ist auch von dem Projekt. Und jetzt seid ihr schon, wie lange seid ihr jetzt schon dabei? Seit 2015, ne?
Ja, grob. Ich bin seit 2017 dazu gestoßen, was auch schon ein paar Jahre sind. Und es gibt so ein paar tausend Leute, die dieses Projekt auch unterstützen monatlich und kriegen dafür das Vollprogramm. Und da sind wir sehr dankbar und auch ein bisschen verwundert und froh drum. Und ihr habt uns Kaffee geschickt und deswegen bin ich jetzt hier.
Wie auch André und Christian Schmidt haben wir Sebastian eine Ladung Kaffee zugeschickt und dann war er so nett und hat gesagt, er guckt mal vorbei. Und wenn wir mal jemanden haben, der schon deutlich mehr über Hardware weiß als wir beide, dann haben wir gesagt, dann reden wir doch mal über ein halbwegs aktuelles Thema und zwar Nintendos neueste Konsole. Ja, und bevor wir da aber ein bisschen in das Thema Hardware reinschlittern, würde ich mal denjenigen unter uns fragen, der die Konsole besitzt. Kim, du hast sie gekauft, du hast sie ausgepackt, du hast schon gespielt, hoffe ich.
Ja, ein wenig.
Erzähl mal so ein bisschen, was ist dein Eindruck von der Switch 2?
Also, um das erstmal grundsätzlich zusammenzufassen, erstmal grundsätzlich positiv. Ich habe sie einen Tag vor Release bekommen. Das ist mir, glaube ich, auch noch nie passiert, dass sowas bei mir früher ankommt von Amazon. Und ja, ich habe sie ausgepackt und war beim ersten Anfassen recht überrascht, dass sie relativ wertig wirkte auf mich. Gerade im Vergleich zur ersten Switch, die dagegen im direkten Vergleich halt echt wie so ein Kinderspielzeug wirkt, ne? Und gerade bei dem Display hatte man ja viel Angst, weil, oh, kein OLED-Display und das ist ja nur ein LCD und der kann ja auch gar nichts und der hat gar keine Helligkeit und keinen Kontrast. Und ja, also da kann ich halt direkt sagen, mit Sicherheit ist es kein OLED, aber es ist trotzdem ein schönes Display auf jeden Fall. Und insgesamt ist es einfach ein schönes Upgrade zur Switch 1, kann man glaube ich jetzt schon sagen. Und ich bin auf jeden Fall nicht enttäuscht.
Okay. Sebastian, hast du die Switch 1 besessen?
Nee, mal eine Woche oder so mir ausgeliehen, um zu gucken, ob das was für mich ist und beschlossen, nee, nicht wirklich. Sie, mit diesem Formfaktor war sie mir so ein bisschen zu groß, als dass sie die klassische Handheld-Rolle einnehmen konnte. Ich habe da auch letztens im Newsletter mal lange drüber meandert und mich ausgelassen, dass ein Handheld hatte für mich früher was man in die Hosentasche stecken kann. So ein DS kann man zuklappen und dann ist er dabei und die Switch war mir schon ein bisschen zu groß, aber trotzdem dafür viel zu fitzelig, um sie bequem dauerhaft zu benutzen. Ansonsten war das schon irgendwie ganz gefällig, was ich da gespielt habe. Ich glaube, ich habe ein paar Stunden in Zelda investiert damals, als das frisch rauskam und war durchaus erstaunt, dass so ein großes Open-World-Game, was auch noch so ein bisschen innovativ vom Design her war und wirklich auch ganz nette Größe hatte. Das war ganz, ganz beeindruckend. Und seitdem habe ich viele, viele Jahre lang sehr gut gelebt, ohne ein einziges Mal zu denken, ach, die Switch.
Hast du, also ich glaube, die Frage erledigt sich jetzt gerade, wenn dir die Switch schon zu groß war. Hast du irgendwie mit dem Thema Handheld-Gaming, also diese PC-Handheld-Games, überhaupt Berührungspunkte gehabt bisher? Aber dann denke ich mal, dann wären dir die alle zu klobig
ja,
gewesen sein.
Ja, also gar kein Interesse aktuell, weil ich wohne allein. Ich habe nicht so das Bedürfnis, auch abseits meines Arbeitsplatzes hier mit dem großen Bildschirm noch mal irgendwo mich hinzuhocken und zu zocken. Ich bin ganz froh, wenn ich da mal loskomme. Ich kann gut verstehen, dass es einen Platz für sowas gibt. Ja, vielleicht wenn irgendwie auch, wenn man nicht immer Zeit hat oder immer an den Fernseher oder an den PC ran kann, dann ist das eine tolle Lösung, um sich zum Beispiel mit seinem Spiel ins Bad zu verkrümeln und einfach mal eine Stunde aufs Klo zu gehen oder sowas oder im Bett nochmal zu zocken. Prinzipiell wird es auch so ein großer Handheld vielleicht auch in mein Leben reinschaffen, aber aktuell hat es da noch niemand geschafft. Kein PlayStation Portal, kein Steam Deck, kein anderer PC-Handheld, aber die Switch 2, weil sie eben auch rückwärtskompatibel ist und ich damit auch sowas wie Super Mario Wonder und Super Mario Odyssey nachholen könnte, ist durchaus interessant. Und da es jetzt auch einen gehörigen Sprung gab in der Hardwareleistung und wohl auch in der Verarbeitung und vielleicht auch sogar Größe, bin ich da durchaus ein bisschen neugierig. Nicht jetzt sofort, sondern erst in ein paar Jahren, wenn es vielleicht ein OLED-Model gibt, wenn genügend Spiele rausgekommen sind. Da will ich definitiv nicht irgendwie sagen, auf gar keinen Fall. Und da bin ich schon bei einem Punkt, der mich interessiert, bei deinen Spieleindrücken, Kim. Wie fasst sich das Ding denn an? Ich weiß, es ist größer geworden. Der Bildschirm ist jetzt fast 8 Zoll groß. Das ist auf definitiv ein größeres Flunderding. Aber fasst sich denn auch wie ein größeres Gerät an? Oder ist es immer noch für so ein im Greifeindruck ein wenig fitzelig?
Ja, also grundsätzlich, die Dicke hat sich ja nicht verändert. Hm. Also wenn man ein Kandidat war, der so ein bisschen Probleme hatte mit dieser Brettartigkeit der Switch, dann wird man da, glaube ich, jetzt bei der Switch 2 nicht ein besseres Gefühl einfach haben, sondern das wird sich ähnlich anfühlen. Aber die allgemeine Größe und das Handling ist auf jeden Fall schon ein bisschen besser geworden, weil es, also für mich waren die Joy-Cons halt immer so ein bisschen zu klein und gerade auch, wenn man die abgenommen hat und mal nicht im Handheld-Modus gespielt hat, dann sind die immer so ein bisschen in der Hand verschwunden. Und das ist auf jeden Fall nicht mehr ein Problem, sondern die minimal größeren Joy-Cons, oder ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das sind, aber sind vom Eindruck her minimal größer, aber das macht schon viel aus in Sachen Komfort. Die fässt sich jetzt meiner Meinung nach immer noch nicht so gut wie ein Steam Deck an, wenn du die Eindrücke überhaupt hast, weil du meintest ja gerade, du
hast noch nie in der Hand gehabt, aber ich weiß, dass das Steam Deck schon ein richtiger Kasten ist mit diesen großen Griffen.
Ja, klar,
das ist ein
Kasten, aber hat auch eine gewisse Ergonomie, weil man da so ein bisschen Griff hat dran. Mhm. Und das hat man halt bei der Switch immer noch nicht, weil sich so ein bisschen brettartig, wie gesagt, anfühlt. Aber wenn man mit der Switch grundsätzlich sonst keine Probleme hatte, dann ist das eigentlich in allen Hinsichten ein Upgrade.
Mhm. Diese Befestigung magnetisch der Joy-Cons wird ja sehr gelobt. Ich weiß noch, dass damals, ne, als die Switch rauskam, ist ja auch schon irgendwie jetzt, 7 Jahre her, ich bin alt geworden, dass da die viele Leute versehentlich den linken Joy-Con auf die rechte Seite gesteckt haben und dass er dann sich richtig schön auf dieser Schiene verkantet hat und die Leute waren verzweifelt und haben den dann nicht mehr rausbekommen, mussten Tricks im Netz austauschen. Das ist jetzt behoben, ne?
Ja. Also man kann die immer noch falsch herum quasi machen und sogar also auch die falsch herum, dass man die Knöpfe nach hinten hat. Mm. Aber das tut der Konsole keinen Abbruch. Also das ist, beschädigt sie jetzt nicht oder sorgt dafür, dass man sie nicht mehr abkriegt, sondern man kann sie dann trotzdem genauso abmachen und dann halt wieder umdrehen. Und gerade natürlich im Hinsicht auf Kinder machen ja manchmal komische Sachen, ist das natürlich gut, dass man da so eine Fehlerquelle so ein bisschen ausgemerzt hat.
Ja, und diese magnetische Verbindung ist stabil? Ist das ist nicht klapprig? Das, ja?
Nee, da hatte ich auch so ein bisschen Angst, weil gerade wenn man bei der Switch 1 diese Schienen hatte, die haben sich ja auch mit der Zeit ein bisschen ausgeleiert. Und das ist hier gar nicht der Fall. Also ich weiß natürlich nicht, wie das in ein paar Jahren aussieht, wobei ich glaube, Magnete haben da zeigen da keine Alterserscheinung, soweit ich weiß. Aber ja, die sind bombenfest. Wenn man sie abnehmen will, dann kann man sie abnehmen. Aber man kann sie auch wohl mit Gewalt abreißen, wenn man möchte. Aber man muss sich schon sehr anstrengen. Mhm. Und so rein in der Hand vom Gefühl her ist das deutlich stabiler als bei der Switch 1.
Das ist schön, das freut mich.
Das ist aber auch ehrlich gesagt ja auch kein großer Wunder.
Das ist richtig.
Wenn ich da kurz zwischenkomme, weil ich habe die Switch auch seit Release und das war immer eines der Sachen. Am Anfang dachte ich mir, geil, du hast zwei Controller schon von vornherein ab Werk und kannst damit spielen. Und wenn man, glaube ich, das einmal gemacht hat, weil man nicht genug Controller im Haus hatte, das war ja echt immer teilweise Fingerbrecher bis zum geht nicht mehr. Also, ja. Was mich mal interessieren würde noch, es gibt ja das ganz große Gimmick der Maussteuerung.
Ja.
Mit den Joy-Cons, hast du das mal ausprobiert?
Ja, ich habe jetzt noch kein richtiges Spiel gespielt. Ich bin eher so durch die Menüs navigiert. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut und flüssig. Also klar, irgendwie, man merkt, der Joy-Con ist jetzt keine dedizierte Maus, die halt super gut in den Händen liegt. Aber ich habe schon gesehen, es gibt unter anderem auf den diversen Online-Marktplätzen mittlerweile solche, haben sich findige Leute zusammengefunden, die halt mit 3D-Druckern halt solche Aufsätze, wo man die dann halt reinstecken kann, gebastelt haben. Und dann hat man quasi eine gewisse Ergonomie und dann funktioniert es auch deutlich besser, weil die Funktion an sich ist hervorragend. Es ist super flüssig, gleitet super über den Tisch, gar keine Probleme. Und ich kann mir halt vorstellen, gerade so ein Metroid Prime 4 oder sowas, was halt schon ein bisschen beworben wird auch mit dieser Funktion, kann ich mir schon gut damit vorstellen. Oder auch ein Civilization, was ja auf der Switch jetzt rausgekommen ist. Oder das war vorher schon draußen, ne? Aber als Upgrade-Version.
Das war vorher schon draußen, ja.
Genau, und das hat diese Mausfunktion halt auch bekommen. Und das ist halt prädestiniert dafür. Und das kann ich mir super vorstellen damit. Ja, wenn man halt so ein bisschen mit der Ergonomie Probleme hat, dann musste man sich halt vielleicht so ein Case quasi kaufen, wo man die dann reinsteckt. Und dann hat man noch eine bine bessere Ergonomie.
Ja. Zum Verständnis für so Leute, die das Ding auch gar keine Switch-Erfahrung haben, wenn man diesen Controller abmacht, ne, den Joy-Con, dann kann man den, wenn man will, ich weiß nicht, ob das etwas ist, dass man sofort in den Schrank räumt und nie wieder auspackt oder ob das echt praktisch ist, dann kann man ja das Ding auf so eine Schiene stecken, wo ein kleines Armbändchen dran ist und dann hat man so ein paar größere Schultertasten. Und ist es A, ergonomischer, wenn man das als Controller nutzt und B, beeinträchtigt das in irgendeiner Form die Mausfunktion?
Ja, also wenn man die Schienen rauf hat, dann funktioniert die Maus nicht mehr, weil das im Prinzip diese glatte Oberfläche im Prinzip, nee, stimmt gar nicht, nee, Quatsch, ich jetzt Blödsinn. Wenn man die drauf macht, dann funktioniert die Mausfunktion besser, weil die nämlich so eine Teflon-Schiene unter hat.
Ah, die so Gleiter, wie bei der Maus.
Genau. Ah. Deswegen habe ich das immer mit den Schienen gemacht. Und aber ich habe die Schienen auch benutzt, wenn ich habe mal Spiele ausprobiert, wo ich die Joy-Cons halt einzeln in die Hand genommen habe und quasi im Getrenntbetrieb wie bei der Wii früher. Und da nutze ich dann auch die Schienen, weil das die Joy-Cons noch ein bisschen breiter macht und man einfach ein besseres Gefühl noch in den Händen hat und einfach von der Ergonomie nochmal einen Tick besser. Aber ja, du hast recht, die Schienen, die verbessern das nochmal alles. Ich dachte jetzt,
okay.
Ich habe das jetzt nicht so oft benutzt, aber ja. Da sind auf jeden Fall diese Teflon-Schienen unter.
Das ist für mich halt so eine Frage als Nicht-Switch-Besitzer, was macht man mit diesen Dingern? Die sind halt noch so ein Extra-Teil, das man vielleicht braucht. Nimmt man die jetzt mit? Haben die einen Platz in deinem Switch-Transport-Case? Und wo lagert man die? Gehen die verloren? Und das ist wieder so ein Grund, warum die Switch für mich kein echter Handheld ist, sondern eine ich muss sie zusammenpacken, Handheld-Konsole. Ja. Aber es ist auch nicht alles so schlimm.
Also gerade bei der Switch 1 hat man die auch eigentlich nie benutzt. Ich fand, die waren immer so ein bisschen. Ja, die waren da, aber man hat sich nicht die Mühe gemacht, die aufzustecken. Ja. Und gerade wenn man jetzt so ein Mausnutzer potenzieller ist, dann kann ich mir vorstellen, dass man die öfter benutzt, weil dann einfach die Gleitfähigkeit halt noch ein bisschen besser ist. Aber das wird sich zeigen, wie viele Spiele davon überhaupt Gebrauch machen, ne?
Ja. Ich bin eigentlich ganz positiv eingestellt, was diese Designentscheidung angeht. Ich hatte ja bevor Release, als das Ding noch nicht so richtig erklärt und angekündigt war, diese wilde Theorie, dass hier Nintendos Verspieltheit zum Tragen kommt, dass dieser Sensor vielleicht auch für irgendwie als Abstandsmesser genutzt wird und man dann ganz viele Spiele hat, wo man halt irgendwie die Hände verschieden weit auseinanderhält. Schade, so ist es nicht. Es ist am Ende doch nur eine Maus geworden, aber immerhin, Nintendo hat auch Ideen zumindest für so ein Rollstuhl-Basketballspiel mit zwei Mäusen gleichzeitig, was auch schon wieder schön schräg Nintendo ist, wo man hat ja in beiden Joy-Cons diese Mausfunktion, da bin ich gespannt, was sie damit machen, ob das so eine Launch-Idee sein wird und nachher nie wieder benutzt, aber ich halte die Idee, einen Mauspointer mit einer Maus zu steuern, für eine sehr gute Idee, denn der Wii-Pointer oder auch die Fernbedienung meines LG-Fernsehers, die ja auch so eine Art Wii-Fernbedienungsfunktion, so ein Mauspointer hat, der auf dem Gyrosensor basiert, kann man ja auch mit einem PlayStation 5-Controller und einem PS4-Controller, kann man ja auch so mit dem Gyrosensor und Pointer steuern. Die verlieren aber immer wieder ihre Kalibrierung. Die meandern dir durch die Gegend. Ich habe schon zum dritten Mal in diesem Podcast meandern gesagt. Das ist mal ein Wort des Monats. Ich muss damit aufhören. Das ist nicht so geil. Das ist nicht so präzise. Das stellt sich nicht genau in die Stellung zurück, wenn du mal da ein paar lang mit dem Controller gewedelt hast, wo es ursprünglich losging. Das fühlt sich einfach nicht gut an. Und eine Maus, die hat eine physische Repräsentierung in der Umgebung. Die schiebst du halt, und wenn es dein Oberschenkel ist oder deine Sofalehne, die schiebst du genau das Stück vor, wie sich dann der Mauszeiger bewegt. Und ich kann mir vorstellen, dass das für so Menüarbeit oder eben auch Spiele, die mit Maus sich besser steuern wie Strategie, echt cool ist. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das für einen Ego-Shooter vielleicht sogar im Dauerbetrieb cool sein könnte. Super spannende Geschichte.
Das ist für Menschen wie mich halt auch unglaublich ein Heilsbringer, weil das war zu Endtower-Zeiten immer mein absoluter Horror, als ich noch für die Seite gearbeitet habe. Und ich habe ein Testspiel bekommen und ich musste den Ego-Shooter testen. Ich habe Doom damals, das 2016er, auf der Switch testen mussten. Oh. Und ich hatte es auf dem PC schon komplett durch. Und ich kann mit dem Controller nicht gut Ego-Shooter spielen. Mhm. Also das war für mich ein reines Durchgequäle.
Ja, das ist tatsächlich ein Skill, den man entwickeln muss. Ich bin ja auch vom PC gekommen, damals in der Xbox 360, als die gerade rauskam, so 2006, habe ich dann eben mein Praktikum begonnen und in der Konsolenredaktion und dann auch irgendwie ein Jahr später musste ich dann auch irgendwie Shooter spielen und es war tatsächlich Arbeit. Es hat ein Jahr gedauert, bis ich zu einem souveränen Shooterspieler wurde, vom PC kommend, weil ich es einfach nicht gewohnt war. Und das auf der Switch zu lernen, stelle ich mir auch ganz furchtbar vor, weil das ja alles ein bisschen kleiner ist und oh. Aber es geht. Es gibt definitiv einen Weg nach vorn. Einfach dranbleiben. Und konsequent.
Ja, aber jetzt habe ich halt den Vorteil, wenn ich die Switch 2 mir irgendwann mal holen sollte, habe ich eine Maus.
Was ist denn so mit einer Spielkonsole? Du wirst doch eine PlayStation 5 besitzen oder wenigstens einen Controller.
Ja, ich habe einen Xbox-Controller am PC dran, aber den benutze ich halt, wenn ich irgendwelche Eco-Shooter habe, spiele ich sie am PC.
Ja, aber es ist wirklich hier mal ein kleines Nebengleis aufgemacht, ja. Der Controller ist prinzipiell eine geile Erfindung. Der wurde auch über viele Konsolengenerationen immer ergonomischer und immer besser und durchdachter. Und der ist die meiner Meinung nach beste Art zu spielen. Gerade die beiden Standard-Controller, ob das jetzt PlayStation oder Xbox sind. Und auch der Nintendo Pro-Controller, der gehört hier auch mit rein. Die Hersteller haben das alles schon alles. Und sogar der Stadia-Controller soll sehr gut sein. So, die sind ergonomisch, das heißt, du hast eine Handhaltung, die stresst deine Sehnen und Gelenke nicht, die sind quasi standardmäßig belegt inzwischen. Niemand weicht da groß davon ab, da muss man nicht groß nachdenken. Es gibt weltweit praktisch nur wie die Analogsticks so sortiert sind und wie die Tasten heißen, ist anders, aber das ist den Spielen letztendlich egal. Wir haben uns alle dran gewöhnt und du kannst dich damit zurücklehnen, du kannst bequem sitzen. Die PC-Arbeitshaltung mit einer Hand an der Tastatur, einer Hand an der Maus, vornübergebeugt, das ist eine Arbeitshaltung. Die Controller-Haltung, das ist eine Entspannungs- und Freizeitkörperhaltung. Das sind zwei grundverschiedene, allein so von der Sitzposition, zwei verschiedene Mindsets, ja, das angestrengte, mit zusammengekniffenen Augen arbeitende oder ja, das entspannte Zurücklehnen und Genießen des Spiels, wo wenig Hürde zwischen Eingabe und irgendwie Spielaktion ist. Ich kann dir nur empfehlen, selbst Ego-Shooter darauf zu lernen. Da gibt es inzwischen bei Shooter-Spielen auch genügend kleine Helferlein mit Auto-Aiming und so weiter, die das vereinfachen und das Game-Design ist eh längst drauf ausgelegt. Counter-Strike würde ich damit auch nicht spielen oder Valorant. Aber fang mal mit so narrativen Ego-Spielen an und arbeite dich dann langsam vor. Also es gibt genügend davon und da kann man es dann langsam lernen und dann, ich spiele auch Call of Duty ausschließlich mit Controller. Es geht, auch online.
Also ich muss dir zustimmen, ich spiele 90% aller Spiele mit Controller.
Sehr gut.
Also Maus und Tastatur eigentlich fast gar nicht, wirklich nur Eco-Shooter und Strategiespiele.
Okay.
Oh, aber vielleicht gebe ich dem Ganzen jetzt ja nochmal nach dieser inspirierenden Ansprache nochmal eine Chance.
Standpauke. Aber sehr gut. Gut, dann bin ich ja beruhigt und prinzipiell, wie gesagt, finde ich das echt ganz cool, dass die Switch hier was mitbringt und ich hoffe doch, dass Nintendo hier und da vielleicht auch eine Idee hat, das kreativ zu nutzen. Denn es ist ja immer so bei Konsolen, ob das Handhelds sind oder Heimkonsolen, die bringen gerne mal irgendeine verspielte Idee mit. Und dann werden vielleicht auch die Spiele, die zu Release erscheinen oder im Launchfenster, die Entwickler dazu gezwungen, ihr nutzt das jetzt, ja, bei der Vita. Das Back-Touchpad muss genutzt werden. Ihr denkt euch jetzt was aus. Und das Mikrofon, da muss jemand reinpusten, um ein Feuer auszulöschen, sonst lassen wir euch nicht da erscheinen. Und dann ein halbes Jahr später wird das alles nie wieder genutzt. Die PlayStation 4 hatte in dem Controller die Möglichkeit, die Vibration nach links und rechts wandern zu lassen. Das wurde in dieser Playroom-Demo ganz toll gezeigt. Da waren diese kleinen Astrobots im Controller. Und du konntest den Controller nach links und nach rechts bewegen und du hast gefühlt, wie die nach links und rechts mit der Vibration, das war noch kein haptisches Feedback, aber wie die so nach links und rechts purzeln. Und dieses Feature hat exakt kein, meines Wissens nach, exakt kein Spiel benutzt. Und sowas kotzt mich an. Und das passiert wieder und wieder und wieder mit irgendeinem Feature, was nur eine Konsole hat. Es wird stiefmütterlich behandelt. Ein paar First-Party-Titel benutzen es. Ein paar Third-Party-Titel noch schlechter als die. Und danach wird das beerdigt und nie wieder genutzt. Ne? Schöne Grüße an Kinect. Was ja sogar praktisch nachträglich aus der Xbox rausgeschnitten wurde, aus der Xbox One.
Also bei der Switch finde ich jetzt, die Mausfunktion wirkt aber so ein bisschen wie ein Kann-Feature und es ist nicht schlimm, wenn es jetzt wegfällt, wenn es nicht passt zum Beispiel. Im Gegensatz zu einer Vibration, wo man das sich am liebsten bei jedem Spiel wünscht und wo dann die Entwickler vielleicht einfach nur zu faul sind, es einzubauen. Hier ist es halt wirklich ein Feature, was wirklich ein Mehrwert sein kann, aber nicht muss und wo es auch, glaube ich, sinnvoll ist, dass eine Entscheidung getroffen wird, ob wir es jetzt einbauen oder nicht.
Mhm. Ich, meine Theorie ist ja immer, dass sowas dann irgendwann weggeht. Aber vielleicht bin ich ja nur zynisch und Nintendo hat vielleicht auch eine richtig coole Idee. Und das nächste Mario ist zum Beispiel ein Maus-Mario. Vielleicht nicht gerade Mario Paint, aber irgendeins, ne, wo plötzlich sich der Miyamoto Shigeru denkt, hier, bewege deine rechte Hand auf deinem Oberschenkel und du wirst Spaß haben. Und es könnte richtig cool sein, aber ich weiß es nicht. Ich fürchte halt, Nintendo bewegt sich mit dieser Konsole wirklich in die großen, breiten, ausgetretenen Pfade des klassischen Gaming. Und mir blutet ein wenig das Herz. Ich übertreibe jetzt maßlos, ja. Ich performe gerade. Aber das ist so ein bisschen eine Sichtweise, die ich habe.
Ja, aber man muss auch sagen, mit der Maussteuerung sind sie ja noch relativ safe gegangen. Mhm. Ich meine, da kannst du ja allein die Third-Party-Entwickler, die Strategiespiele machen, freuen sich jetzt ja wie Bolle, dass sie jetzt ihre Strategiespiele auf die Switch übertragen können. Da gibt es ja nicht wirklich viele. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in meinen, Gott, wann war ich bei N-Tower? In meinen fast 6 Jahren N-Tower habe ich, glaube ich, 2 Strategiespiele getestet und das war's. Und die waren alle immer ein Krampf. Mit dem Controller.
Ja.
Außer Civilization 6, das war noch halbwegs gut.
Ja, aber man könnte jetzt sagen, dafür, also jetzt gibt Nintendo ja im Prinzip die Möglichkeit, viel besser noch Strategiespiele entwickeln zu können.
Ja, eben, das meine ich ja.
Ach so.
Deswegen, das ist ja eigentlich deswegen ein Safe Bet, finde ich. Man hast auf jeden Fall was, wo du sagen kannst, okay, darauf werden sich einige echt stürzen. Ich sehe vielleicht schon irgendwann mal Stellaris oder so auf der klar, Switch erscheinen. Oder hier Europa, das neue Europa Universalis. Oder lass das neue Anno auf der Switch erscheinen. Ich meine, bei den Gedanken schaudert es mir, dass so ein Spiel auf dem kleinen Bildschirm zu spielen. Aber hey, warum nicht?
Ja, diese Two-Point Hospital oder sowas, Two-Point Museum, solche Spiele, Achterbahnpark bauen, solche Geschichten gehen da sicher super. Und das ist auch ein bisschen, das ist die eine große Überraschung, die Switch 2 mit hatte, jetzt im Vergleich zum Vorgänger und auch so in dieser Nintendo-Tradition, dass irgendwie eine kreative, so eine Gimmick-Idee mit drin ist. Und ich bin so ein bisschen traurig, dass es halt, okay, eigentlich eine bekannte und bewährte Idee ist. Wie du sagst, ne, Flo, das ist eigentlich sogar schlau und erweitert den Horizont dieses Geräts und macht sie so ein bisschen vielfältiger. So ein bisschen,
Ja, aber ich meine, mit Labo sind sie ja gescheitert. Da wollten sie ja ganz kreativ sein mit der Switch 1. Ja,
ich würde es nicht als Scheitern bezeichnen. Es hat doch sicher ein bisschen Spaß gemacht, das mal kurz zu benutzen. Und wie es sich für VR zum Beispiel, ne, auch dieses Labo VR-Headset auch gehört, das benutzt man mal eine halbe Stunde und danach hat es auch seinen Dienst getan. Und diese Brummspielzeuge, ich weiß, ich habe mich nie damit beschäftigt, aber ich halte es aus der Ferne für eine nette Idee.
Ja, eine nette Idee auf jeden Fall, aber du merkst halt schon, dass es dann nicht mehr großartig weiterverfolgt wurde. Ja. So der Kassenschlager kann es dann für Nintendo nicht geworden sein.
Ja. Aber immerhin, Nintendo hat sich ja auch bei Sony ein Stück was abgeschaut, ne, in der PS2-Ära. Ich weiß nicht, ob ihr damals schon geboren wart, aber das iToy.
Ja.
Wir sind auch alt.
Das iToy war ja auch damals ziemlich heißer Scheiß. Da haben wir mal einen Sommer lang vorm Fernseher rumgehopst und kleine Ninjas verprügelt und danach ist das Ding auch in die Kiste gekommen und wurde nie wieder benutzt und wurde auch von kaum einem Spiel noch irgendwie außer iToy 2 und 3 großartig benutzt. Und da gab es ja auch noch später andere Dinge. Das PlayStation Eye, die Webcam für die PS3, wurde zum Beispiel für Wonderbooks genutzt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch auf dem Radar habt. Augmented Reality Märchenbücher. Nee. Die man dann so.
Ich kenne auch dieses Kartenspiel.
Eye of Judgment. Ja.
Ja, genau.
Das waren eigentlich die beiden großen Spiele dafür. Wonderbooks war halt so ein Kinderspiel, was auf deinem Wohnzimmerfußboden dann eben dieses Buch in eine Märchenwelt verwandelt hat und damit eine Geschichte erzählt hat. Auch so eine Idee und ach Gott. Nun hat aber Nintendo für die Switch 2 sich gedacht: Oh ja, Kamera. Die bauen wir mal nicht ein, sondern die verkaufen wir euch extra. Und die machen wir auch echt nett, wie so eine kleine Piranha-Pflanze. Und damit gibt's dann praktisch Voice- und Video-Chat und so weiter und so fort. Da hat ja auch in der Präsentation im April gab es auch einen großen Fokus auf dieses Chat-Feature und auch die Chat-Taste. Das ist die zweite große Neuerung. Ich weiß nicht, Kim, hast du das gekauft? Hast du dich damit beschäftigt? Oder ist das etwas auf der To-Do-Liste? Oder hast du gar kein Interesse, es irgendwann zu tun?
Also ich hätte schon mal Interesse, das einfach zu testen, einfach weil ich ein neugieriger Mensch bin.
Mhm.
Aber für die Nutzung für mich ist das jetzt, glaube ich, nichts, weil ich immer irgendwie Zugang zu Discord oder Ähnlichem habe. Und wenn ich am Display spiele, dann kann ich das eben nutzen. Und ich habe jetzt auch nicht so viele Online-Kontakte, mit denen ich bisher irgendwie online gespielt habe, naja, auf der Switch.
Also hast du es gar nicht ausprobiert?
Nee, bisher noch gar nicht. Also ich hatte gar nicht die Möglichkeit dazu.
Hm.
Kann da auch nur von den Produktvideos urteilen.
Ja. Hast du da Interesse dran? Ist es für dich irgendwie cool? Nee,
gar nicht. Also ich finde es gut, dass es da ist, weil ich fand immer, bei der Switch war so ein bisschen das Problem, dass es gar keine Möglichkeit der Konversation aufzubauen gibt.
Doch, es gab doch diese super tolle App, die du auf dem Smartphone installieren,
die keiner benutzt hat und die man halt nur für 2-3 Spiele nutzen konnte. Und jetzt ist es ja so ein bisschen spieleübergreifend. Ich kann auch Freunde einladen, die was anderes spielen oder die gar nichts spielen gerade. Und dementsprechend ist das schon gut, meiner Meinung nach, dass Nintendo da ein bisschen geöffnet hat und irgendwie die Möglichkeit der Kommunikation gegeben hat.
Also ich habe ganz zynisch während der Präsentation hatte in irgendeinem Chat mal jemand geschrieben, oh guck mal, Nintendo hat Discord entdeckt.
Ja, so ein bisschen, oder Skype. Es ist, mein Gott, die Xbox damals mit Kinect hat ja die ähnliche Fantasien schon gehabt, mit Voice Chat und so weiter. Die Implementierung würde mich halt nur interessieren, ob das wirklich wie bequem es ist, wie einfach und ob die Qualität gut ist. Denn in so einem Demo-Video sitzen da immer Menschen in so unrealistisch hell beleuchteten weißen Räumen mit perfektem Licht und das ist halt nicht die Realität. Und was ich gut fand bei der Präsentation ist, dass Nintendo halt schon gezeigt hat, hier, wenn wir da das Videobild zeigen und auch das Gameplay-Bild von anderen Spielern, das läuft nicht in der vollen Auflösung und das ruckelt wie die Sau.
Ja, da sind das sie ja zumindest ehrlich.
Ganz genau, das fand ich super, weil das hat irgendwie die Erwartungen gleich mal gekillt, die andere aufgebaut haben. Ne? Google hat mit Stadia was Ähnliches zusammenfantasiert und uns so in Mockup-Trailern von Ghost Recon Breakpoint sogar gezeigt, ne? Dass wir dank Stadia halt eben auch das Gameplay-Bild von anderen Leuten sehen und das ist dann ja auch alles niemals so gekommen wie versprochen. Und da finde ich das schon mal ganz gut und ich bin halt auch echt noch so ein bisschen gespannt, ob es denn letztendlich zündet ob das auch ein Feature ist, was dann sang- und klanglos verschwindet. Ich erinnere an PlayStation Vita, da gab es irgendwie ein Nearby-Feature, wo man sozusagen Gamer aus der eigenen Umgebung sehen konnte und deren Achievements und so weiter. Ich habe diese App nie richtig verstanden und das ist auch ein Feature gewesen, das wurde in der Launchphase von den PR-Menschen immer wieder betont, weil es im PR-Plan stand und danach hat es niemanden mehr interessiert. Ich bin gespannt, wie Nintendo das weitermacht und ob es auch genutzt wird. Ob die werden wahrscheinlich Telemetrie haben und ich fürchte, so viele Leute sind es nicht.
Also was ich zumindest zu der Einrichtung sagen kann, weil die Einrichtung habe ich vorgenommen, man muss seine Telefonnummer hinterlegen, um sich zu registrieren. Also da geht Nintendo trotzdem noch so ein bisschen diesen, ja, ich nenne ihn jetzt mal Kinderschutzfokus, weil sie trauen sich jetzt ja nicht mehr so richtig irgendwie eine Messaging-Funktion anzubieten. Und da gehen sie zumindest den Weg, okay, wenn du dir hier den Gamechat einrichtest, dann musst du deine Telefonnummer oder deine Telefonnummer zur Registrierung nutzen, damit du halt einen eindeutigen Account hast und nicht mehrere erstellen kannst. Oder es zumindest schwieriger ist.
Das ist aber nachvollziehbar, gerade wenn man Nintendos Familienpolitik und so sieht. Und zu dem, was du gesagt hast, Sebastian, vielleicht bin ich jetzt der Zynische, aber ich glaube fast schon, das wird eher so in der Gimmick Ecke landen. Mhm. Wobei andererseits es ist Nintendo und es gab öfters mal Sachen, wo ich gesagt hätte, dass die Nintendo-Fans das niemals machen würden, also XY niemals kaufen, spielen oder sonst was würden. Und dann haben die sich gedacht, hey cool, das ist genau das in unserer Nische, weil das habe ich auch während meiner Zeit in N-Tower quasi gelernt. Es gibt so viele Menschen, die nur eine Switch haben. Das hätte ich nie gedacht. Mhm. Ich dachte immer, das wäre eine Zweit-, Dritt- oder Viertkonsole. Aber es gibt so viele, die nur exklusiv eine Switch haben. Und wie oft unter Tests, wir hatten, oder es gibt immer noch die Nerdkultur-Kategorie bei N-Tower. Da habe ich halt öfters mal Podcasts drüber gemacht und auch Spiele getestet und alles. Und dann kam wirklich sehr oft immer dieses, ja, interessiert uns nicht, das gibt's nicht für die Switch. Warum testet ihr sowas? Konzentriert euch doch auf die Nintendo-Spiele. Wo ich mir denke, okay, krass, das hätte ich nie gedacht. Und dementsprechend kann es auch gut sein, dass eben dass jemand, der die Nintendo Switch oder die jetzt die Switch 2 allein nicht nutzt, sich denkt, ich habe kein Discord, vielleicht auf dem Handy, wenn es hochkommt, also auf dem Smartphone. Und das war's. Und dann kommt sowas ja halt wie gerufen. Also das ist wahrscheinlich wieder, weil ich in der falschen Bubble bin.
Ja, ich glaube, da sind wir ein bisschen verzerrt vom Bild. Wir haben alle einen PC zu Hause, glaube ich. Und das ist längst nicht mehr normal. Damit bin ich groß geworden, dass ein Haushalt hatte einen PC.
Ja,
das war das Gerät, mit dem man auch ins Internet gegangen ist. Und das ist so ein Multifunktionsgerät, mit dem man dann auch sehr geil zocken konnte und dass man upgraden konnte und jede Menge Scheiße bauen. Oh, Piraterie und so weiter. Herrliche Zeiten. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das Computing-Device in einem Haushalt ist das Handy oder das Tablet.
Das Tablet, das kann ich von meinen Schülern her sagen, wenn ich die Frage oder wenn die mal ein Referat in PowerPoint machen müssen in meiner Klasse und ich sage, mach das zu Hause, dann sagen die meisten, kann ich nicht, wir haben keinen PC zu Hause, wir haben ein Tablet. Das ist wirklich krass. Das war auch mal so ein Realitätsschock für mich, um da anzukommen. Da fühlt man sich dann auch wirklich alt.
Ja, aber das ist eben eine Realität, in der eben die Switch auch existiert, vielleicht sogar als die einzige Spielkonsole. Und dann macht es vielleicht sogar Sinn, ich bin gespannt. Und diesbezüglich ist die Switch ja auch vom reinen Design, von ihrer Konzeption, die Switch 2, echt schlau, weil sie eben wirklich, wie wir es gemerkt haben, mit der Maussteuerung und auch von der Hardware-Ausstattung einfach ein Sprung ist, der sehr viel mehr von den Multiplattform-Spielen easy auf diesem neuen Gerät laufbar macht und damit eben auch den nur Switch-Benutzern einen sehr viel größeren potenziellen Kreis an Spielen eröffnet. Und das finde ich cool, auch wenn es halt nicht lustig ist.
Ich kann zum Beispiel von meiner Freundin erzählen, die ist so ein bisschen durch mich ins Gaming reingekommen und die war vorher, ja, hatte sie klar auch irgendwie mal Super Nintendo und mit dem Super Nintendo gespielt und sowas, aber sie ist mit der Switch halt richtig reingekommen und wenn halt jetzt irgendwie ein Spiel von irgendeinem Third-Party-Entwickler kam, dann war das immer so, oh, das sieht interessant aus, aber gibt's das auch für Switch? Und dann war es ja auch scheißegal, dass das halt mit schlechterer Auflösung und mit weniger Frames und so läuft. Sie war halt so, aber dann kann ich es im Bett spielen. Und das kann ich mir vorstellen, dass es bei halt vielen anderen Leuten, und die wollen sich dann auch nicht mit einem Steam Deck beschäftigen, weil das ist dann für die Leute halt doch zu kompliziert. Und da wird sie nicht mit alleine sein, hundertprozentig nicht.
Genau. Wenn nee, die Leute wissen, wie man die Switch bedient und haben das Interface gelernt und das ist ja auch irgendwie auch eine Leistung, sich da irgendwie wohlzufühlen, den E-Store richtig zu bedienen und alles und dann will man da schon dabei bleiben. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Hast du dich da mal umgeschaut? Ich habe mitbekommen aus der Ferne, dass Nintendos E-Store schon ziemlich zugemüllt mit Shovelware und Müll ist. Ich recherchiere regelmäßig Release-Termine und merke gerade in den Release-Listen, dass bei der Switch schon echt viel Schrott mit dabei ist. Ist das gut sortiert? Wird das gut gesiebt? Ist da irgendwie was anders im Switch 2 E-Store oder in der ganzen Präsentation und im Interface? Ich las, es geht alles schneller und flutschiger. Aber gibt es sonst noch irgendwelche Unterschiede?
Also er hat sich auf jeden Fall deutlich verbessert. Also wie du schon sagst, gerade in der Performance, weil der bei der Switch 1 war wirklich ein Graus. Also das hat keinen Spaß gemacht, da durchzunavigieren. Wirklich alle 2-3 Zeilen, die man durchgescrollt ist, kam halt ein Ladebalken. Das ist deutlich, deutlich besser geworden. Es gibt ultra viel Shovelware. So. Ich fand aber jetzt bei der Switch 2 im Store, der ist, glaube ich, von der Basis her der gleiche wie auf der Switch 1, war die Sortierung aber ganz vernünftig. Man hat zumindest jetzt gerade die Neuheiten und auch gerade das, was jetzt neu auf der Switch 2 kam, hat man sofort gefunden. Das ist schon mal positiv. Aber das wird dann die Zeit zeigen, wie das jetzt in einem Jahr aussieht, wenn dann halt, ich sag jetzt mal, der Normalbetrieb angelaufen ist und die Spiele konkurrieren miteinander und man auch so ein bisschen sehen muss, was ist eigentlich ein Switch 2-Spiel und was ein Switch 1-Spiel, weil das ist ja trotzdem noch separiert in irgendeiner Art und Weise. Das kann halt trotzdem noch sehr unübersichtlich sein, kann ich mir vorstellen.
Ist es aktuell deutlich gekennzeichnet, ob es sich um ein Switch 1 oder Switch 2-Spiel handelt im E-Store?
Ja, also für mich ja deutlich. Ich weiß nicht, ob das für die Mutti genauso gilt, weil das ist schon so ein bisschen, man geht dann auf die Produktseite drauf und hat das dann jetzt wie bei der Xbox oder auf der PlayStation, dass man dann auf dem Screen stehen hat, ist Switch 1, Switch 2 kompatibel und für welche Konsole das ist. Also das ist gekennzeichnet. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es trotzdem Leute gibt, die da potenziell ins Klo greifen und dann vielleicht ein Spiel kaufen, was auf
nicht der Konsole nicht nur potenziell, läuft. Das hat's ja gegeben. Das habe ich jetzt vorgestern oder so gelesen, dass immer mehr Leute falsche Spiele kaufen, für die jeweils falsche Version und sich dann beschweren, dass die Spiele entweder nicht so laufen, wie sie sollen oder ich glaube, es ging sogar teilweise um Zelda, dass Leute sich, weil sie nicht wussten, dass es eine Upgrade-Version im Handel gibt, sich die alten Spiele gekauft haben und sich dann gewundert haben, warum die denn nicht so aussehen wie beworben und nicht wussten, dass es ein Upgrade-Pack gibt. Also die Verwirrung ist da schon da, glaube ich.
Ja, gerade bei diesen Upgrade-Packs. Also das ist so ein bisschen,
Ja, die PS5 hatte dasselbe Problem. Da haben die Leute digital die PS4-Version runtergeladen, weil das einfach mies designt war. Inzwischen haben sie das gefixt, wenn du jetzt mit einem Multiplattform-Release, den du aufrufst, wo eben eine PS4 oder eine PS5-Version existieren, ist die PS5-Version dann nach dem Kauf vorausgewählt. Aber du kannst die tatsächlich kaufen und die falsche Version runterladen, zumindest im Launchfenster der PS5. Und das haben viele Leute aber auch gar nicht gemerkt, dass sie dann eben praktisch die PS4 Pro-Version zocken, weil halt so viel hat sich da grafisch nichts getan, gerade bei Multiplattform-Titeln. Und das ist auch irgendwie lustig. Bin ich gespannt, ob das jetzt Nintendo gut hinkriegt oder ob auch dieser Stolperstein noch eine Weile bestehen bleibt. Aber ich glaube, es gibt immer den dümmst anzunehmenden Kunden, der schafft das, alles so misszuverstehen.
Hundertprozentig. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht mal einen kleinen Schwenk in Richtung die Switch 2 Hardware gehen? Oder hast du noch was du unbedingt erwähnen möchtest, Kim, zu deinen Erfahrungen?
Nö, also zu den Spielen kommen wir ja selbst eh noch. Und wenn wir jetzt ein bisschen genauer auf die Hardware eingehen, dann können wir ja auch über die einzelnen Komponenten nochmal genauer sprechen.
Richtig. Da würde ich jetzt an Sebastian weitergeben, weil du hast dich da ein bisschen mehr eingetüftelt als wir. Ich habe mir den Digital Foundry Artikel durchgelesen und interessanterweise ist das Einzige, was ich aus dem so richtig mitgenommen habe, dass das, was Kim am Anfang relativiert hat, nämlich dass das Display die größte Schwäche der Switch 2 sein soll. Und deswegen bin ich so verwirrt jetzt.
Ja, das ist witzig, ne? Da merkt man mal, Ohren und Augen sind echt so ein bisschen subjektiv. Und die PSP hatte dasselbe Problem. Die PSP hatte auch ein Display, das nicht so schnell zwischen den einzelnen Pixelfarben hin und her geschaltet hat und Helligkeiten. Und deswegen bei gewissen Spielen so ein bisschen geschmiert hat. Und das hat wohl, sagt man, ich habe es ja selber noch nicht gesehen, das Display der Switch 2 auch. Aber es fällt wohl nur auf, wenn man insbesondere so Sidescroller hat, also 2D-Spiele, wo die Kamera von links nach rechts scrollt oder wenn man zum Beispiel schnell in der Spieleliste von links nach rechts durchscrollt und diese Icons an dir vorbeirauschen, dass es dann so einen leichten Schmiereffekt geben kann. Und das könnte vielleicht sogar so sein, ist, dass man diesen Effekt erst so richtig wahrnimmt, wenn einen jemand darauf hinweist. Wie ist denn das, Kim? Du hast doch bestimmt die Switch gerade vor dir liegen.
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Aber ich gucke mir das auch jetzt nicht an, weil dann macht man das ja nur kaputt. Weil ich habe es bisher noch nicht gesehen. Ich höre auch das erste Mal davon.
Oh je.
Nee, bitte nicht. Bei dem PSP-Effekt kenne ich zumindest. Da weiß ich, wie das aussieht.
Pass mal auf, Kim, wir machen Wollnis. Ich schreibe dir jetzt jeden Morgen eine automatisch generierte Nachricht, dass das Display Schlieren macht. Und bis es bei dir so einprogrammiert ist, dass du es siehst, egal ob es das tut oder nicht.
Danke.
Ja, aber ich halte das auch für einen Effekt, den man sicherlich ignorieren kann, sonst würde das Nintendo nicht so rausbringen. Es ist halt nicht die Perfektion, die erwartete, wohl ist auch die HDR-Darstellung, also der Kontrastumfang am Display jetzt nicht so weltbewegend, weil es halt nur ein LCD-Display ist. Und aber das sind irgendwelche Details. Ich bin der Meinung, solide, ne? Solide, gutes Display, sagen alle Leute. Und so alles, was ich auch an Videos gesehen habe, ich finde, das passt.
Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, es ist noch Luft nach oben.
Immer.
Aber man hat ja auch gesagt, dass gerade jetzt ein OLED-Display mit den ganzen Features, die in dem Display halt vorhanden sind, schwierig geworden wäre. Das war so, was ich vernommen habe, weil gerade irgendwie 120 Hertz, VRR und was nicht alles drin ist.
Ja, OLED, das kann OLED auch. Genau, ist eine Geldfrage.
Aber ist teuer, genau.
Ja.
Und wenn wir jetzt gucken, wir sind schon bei knapp 500 Euro bei der Switch 2. Und da sagt man schon, uiuiui, ich weiß nicht, wie viele Familien das noch, ne, für das Kind ins Kinderzimmer stellen. Dann weiß ich nicht, ob Nintendo sich einen Gefallen tut, da die Enthusiastenschiene zu fahren und dann vielleicht ein Gerät für, keine Ahnung, 600, 700 Euro rauszubringen. Da glaube ich, ist das schon eine gute Idee, dann doch lieber auf das LCD-Display zu setzen.
Ja, absolut. Finde ich aus Nintendo-Sicht auch absolut nachvollziehbar. Die können immer noch in ein paar Jahren ein OLED-Modell rausbringen und die Leute werden es kaufen, genauso wie sie jetzt aktuell das OLED-Modell ja auch wirklich ganz gut gekauft haben. Und die werden ihr Geld machen. Und das wirkt auch so in der Konfiguration, wie sie die Switch so arrangiert haben, alles schlüssig. Das ist eine solide zusammengesetzte Hardware. Nintendo hat ja diese diese Politik, dass man nicht gerade den neuesten Scheiß verkauft. Ne? Also Sony und Microsoft haben sich in den letzten Jahren immer Mühe gegeben und das auch nur leidlich hin und wieder geschafft, wirklich gute High-Performance-Hardware rauszustellen. Der Cell-Chip war so eine wunderbare, der PS3-Hauptprozessor war so eine wunderbare babylonische Turm, Meisterleistung von Sony, ein unglaubliches Biest in der Programmierung mit so einem komischen Ringbus-System und SPUs, also speziellen Recheneinheiten, die man nicht wirklich mit Kernen vergleichen kann. Ganz kryptisch, unglaublich leistungsfähig, musste aber wirklich gebändigt werden und hat viele Entwickler innerhalb weniger Jahre um Jahrzehnte altern lassen. Und das ist geiler Scheiß, da stehe ich auch ein bisschen drauf, auf diese Superlative. Und Nintendo hatte eigentlich seit dem GameCube nicht mehr mitgemacht. Die hatten immer schon ein Händchen dafür, wirtschaftliche Hardware da zu verbauen. Also nicht gerade irgendwie das Allerneueste mit Forschungsaufwand, sondern einfach zu nehmen, was es ohnehin gibt und das gut zu verpacken. Da gibt es diesen Begriff der Withered oder Weathered Tech, also der gut abgehangenen, vielleicht schon welken oder verwitterten Technik, die aber zusammen mit ein bisschen um die Ecke denken für neue Spielerlebnisse und diesen Nintendo-Faktor sorgt. Ein legendäres Beispiel ist zum Beispiel, dass wohl das Display des Game Boy jetzt nichts Besonderes ist, sondern das hat sich da bedient bei den Grafiktaschenrechnern, die damals so populär waren. Und da gab es dann plötzlich eben Displays von dieser Auflösung und Größe und dann hat Nintendo eben die Möglichkeit gehabt, da ein Handheld drumherum zu bauen. Genauso das Geheimnis der Wii, ja, dieser Motion-Controller, der auch wirklich, wenn wir ehrlich sind, relativ primitiv ist. Das sind simpelste Gyrosensoren. Das sind Centbeträge, die diese Elektronikbausteine kosten. Und letztendlich man eine Infrarotkamera da vorne einzubauen und zwei Infrarot-LEDs auf die sogenannte Sensorbar, die nichts mit Sensor zu tun hat, einzubauen, ist eben auch wirklich preiswert. Wirklich wirtschaftlich. Und da drin kam dann halt ein GameCube-Chip in die Wii rein, der leicht übertaktet wurde. Und das war's. Und das ist eine der meistverkauften Konsolen der Welt. Das muss man Nintendo lassen. Die haben da echt ein Händchen dafür. Und so ging es ja auch weiter. Die Wii U hatte natürlich die Innovation mit dem Controller, mit dem Display drin, was ja auch praktisch ein Teil der Switch-Erbmasse ist. Aber auch die Hardware der Wii U war praktisch, das waren zwei Wii-Konsolen aneinander geklebt, wenn es überhaupt hochkommt. Das war, da waren andere Konsolen längst über alle Berge, was Leistung angeht. Und für die Switch hat Nintendo für die erste praktisch, Hardware die von Reste der Stange gekauft. Ja, der hat die Resterampe.
Genau, die Resterampe von Nvidias Tegra-Chips, die sie ja selbst in den Shields eingebaut haben.
In den, da gibt es vier Devices. Das Shield Android Set-Top-Ding, das Shield Pro, ein Google Pixel C, das war so eine Art Tablet, so ein All-in-One, so ein Club-Tablet, das ist nirgendwo hingegangen und eben die Switch. Und dieser Tegra-Chip, der war damals, als die Switch rauskam, auch schon 2 Jahre alt und den hat Nintendo nicht groß verändert. Das ist halt praktisch so ein Android System on a Chip mit Nvidia Prozessorkernen drauf, die Maxwell-Architektur, die es schon seit der GeForce 700-Reihe gibt, also auch schon echt gut abgehangen.
Ja, aber was ich mit Resterampe meine, waren das nicht so, dass da irgendwie sogar zwei Kerne oder so, die waren deaktiviert, weswegen Nvidia quasi Chips liefern konnte, die sie selber nicht benutzen konnten, weil sie zu schlecht waren.
Das weiß ich gar nicht mehr. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie da irgendwie, das machen ja Konsolenhersteller gerne, dass sie ein paar Chips und Recheneinheiten deaktivieren, damit die Ausbeute an funktionierenden Konsolen größer ist. Aber das habe ich jetzt gar nicht recherchiert. War aber auch ein 4-Kern-Prozessor bei der Switch. Die Switch 2 hat jetzt einen 8-Kern-Prozessor. Und dieser 8-Kern-Prozessor, Nvidia Codename T239, auch irgendwie aus dieser Tegra-Reihe, die aber bei Nvidia auch selbst kaum noch eine Rolle spielt. Die machen jetzt in KI-Chips und verdienen da Milliarden. Das ist eine deutliche, aber das ist eigentlich eine schöne Entwicklung. Das Ding ist auch gut abgehangen. Die Technik, die da drin steckt, also ne, die 8 Kerne basieren auf einer Core-Architektur aus dem Jahr 2020. Die Grafikchips da drin basieren auf der Ampere-Architektur, das ist die Nvidia 3000er-Serie, auch von 2020. Das ist jetzt 5 Jahre alt, naja, sagen wir mal 4,5 Jahre alt, die Technik, die dahinter steckt. Und ich habe auch was man so von Leaks hört und so weiter, ist die Switch auch schon seit langer Zeit praktisch fertig designt. Und die wurde auch schon viele, viele Monate vor Launch produziert. Die hätte auch Ende letztes Jahr rauskommen können. Easy, Nintendo hat einfach gewartet. Kann man ja machen. Aber dieser Chip ist insgesamt deutlich leistungsfähiger und ein bisschen cleverer designt und ein bisschen mehr wirklich auf Gaming ausgerichtet, bringt diese modernen Features mit wie Raytracing-Kerne, DLSS, Bildaufhübschungsfunktionen, sogar simple KI-Funktionen sind da drin. Du hast ja schon erwähnt, das Display kann VRR, also variable Bildrate, das kennt man am PC unter dem Namen G-Sync oder FreeSync. Das ist toll, das ist wirklich zeitgemäß und modern. Es kann HDR ausgeben, was an OLED-Bildschirm wirklich toll aussieht, auch wenn man da wohl Nintendo für das Einstellungsmenü tadeln muss und so weiter. Das Ding hat endlich genügend RAM an Bord mit 12 Gigabyte oder sogar mit einem sehr modernen Arbeitsspeicher. LPDDR5X ist das, der auch im Docked-Modus mit 6200 MT, also Megatransaktionen pro Sekunde läuft, das ist sehr gut. 6400 sogar, das ist echt sehr gut, das ist zeitgemäß. Es gibt 256 Gigabyte Festplatte, also Flash-Speicher integriert, das ist auch in Ordnung. Und so macht Nintendo hier halt zwar nicht das Neueste, das ist alte Hardware, aber sie ist sinnvoll arrangiert. Und in einem Handheld ist es ohnehin nicht so wichtig, dass man den aller neuesten Scheiß hat. Man ist ohnehin ein bisschen durch den Stromverbrauch limitiert. Deswegen taktet man das alles nicht bis ans Limit. Deswegen ist es auch hier alles ein bisschen defensiv getaktet. Im Docked-Modus ist das alles deutlich leistungsfähiger, wenn die Konsole dann eben auch höhere Auflösungen ausgibt. Und ich finde das liest sich so, wenn man so drüber schaut, echt vernünftig. Da sehe ich kein Flaschenhals, kein großes Problem. Und das ist gut.
Ich glaube, was jetzt gerade am Anfang so ein bisschen eine Problematik für viele war, ist tatsächlich das Speicherproblem. Die 256 Gigabyte sind ja, also klar, du kannst ein paar Spiele dir holen, aber ich glaube, selbst mit einem Mario Kart und dann noch ein paar Download-Titeln, dann wird es schon knapp. Und du kannst, jetzt musst du mich verbessern, Kim, aber du kannst, glaube ich, nur die Micro-SD-Express-Karten verwenden, ne?
Genau, das sind ja relativ, oder ist quasi der Nachfolger von der SD-Karte oder von der Micro-SD-Karte und hat deutlich höhere Transferraten und oder Geschwindigkeiten und war so ein bisschen jetzt vor der Switch 2 existierte das schon, aber hat im Prinzip keiner gekauft und auf einmal rennen alle in den Laden und wollen so eine Karte haben, um den Speicher zu erweitern. Deswegen verdienen sich SanDisk und wie sie alle heißen gerade halt ein goldenes Näschen. Und ja, also so, ich glaube, so eine 256er-Karte kostet um und bei so 55, 60 Euro.
Yep.
Genau, und dann eine 1-Terabyte-Karte ist quasi noch unerschwinglich. Und die Speichergrößen sind halt deutlich größer. Also gerade Nintendo selbst optimiert halt immer sehr gut. Und ich glaube, Mario Kart dreht sich um und bei so bei 20 Gigabyte oder sowas. Aber jetzt gerade so ein Cyberpunk zum Beispiel ist halt einfach mit knappen 60 Gigabyte halt schon ein Schwergewicht. Und dann kannst du deine 4 Spiele drauf installieren und dann war's das, ne?
Also ja, und das ist halt das Problem. Da sind wir jetzt wieder beim Thema Familienkonsole. Wenn du dann noch nach den fast 500 Euro 50 Euro Minimum ausgeben musst für eine Expresskarte. Also da habe ich das meiste Rumoren gehört, wo die Leute gesagt haben, das ist so ein bisschen, ist jetzt nicht so ideal.
Ja, stimmt schon, durch die Rückwärtskompatibilität ist es ja auch so, dass man da wahrscheinlich viel von seinem anderen Spielen und den Safe Games und so weiter drüber transferiert und da vielleicht auch schon die halbe SD voll macht. Okay, was hat die Switch? 32 und 64 Gigabyte, die Originalen.
Genau.
Ja, aber also da ist ja schon noch ein bisschen was übrig.
Aber da haben die meisten Leute ja, glaube ich, mittlerweile mindestens eine 500 Gigabyte SD-Karte.
Stimmt. Also, und die können sie nicht mehr, die können sie verwenden für Switch 1-Spiele, ne? Oder gar nicht?
Nee, ich glaube, die geht in der Switch 2 gar nicht, nee.
Das ist halt schon irgendwie ein bisschen,
Aber ich finde trotzdem gut, dass Nintendo einen offenen Standard genommen hat und nicht jetzt die PS Vita-Route gegangen ist.
Oh. und es ist ein offener Standard und ich finde es auch gut, dass sie es hoch angesetzt haben. Genau wie die PS5, die auch zum Release einen Slot hatte für NVMe, also diese PCI-Express SSDs. Diese Kaugummi-Riegelförmigen. Und zum Release-Zeitpunkt der PS5 gab es die nötigen SSDs noch nicht. Da wurde diese PCI Express Generation 4 SSD Generation gerade erst in die Läden geschoben und da brauchte man auch welche mit der gewissen Geschwindigkeit. Die kam dann im darauffolgenden Sommer langsam auf den Markt. Da hat praktisch Sony so ein bisschen vorwärts gedacht und das ist auch eine super Sache. Inzwischen sind die sehr preiswert und man kann ohne Probleme im freien Handel mit PC-Hardware dem Speicher seiner PS5 erweitern. Daumen hoch für Sony. Und auch wenn es jetzt gerade sehr teuer ist, bin ich doch der Meinung, dass die SD-Express-Karten dann auch langfristig ein bisschen billiger werden, einfach weil es jetzt einen Markt gibt. Ja. Und Daumen hoch auch für Nintendo, dass sie A, einen offenen Standard wählen und B, eben hier keine Kompromisse eingehen. Denn wenn sie hier auf die klassischen SD-Karten gesetzt hätten, Spiele müssten auch davon funktionieren. Das hieße also, sie hätten schon wieder so einen Flaschenhals. Und Speicherbandbreite und die Geschwindigkeit, mit der Daten irgendwie von der SSD oder von der Speicherkarte gelesen und in den Arbeitsspeicher geworfen werden können und vom Grafikprozessor und dem Hauptprozessor bearbeitet werden, das ist einer der großen Flaschenhalse. Da geht es gar nicht darum, dass die Switch-Grafikeinheit super viele CUDA-Cores hat oder extrem hoch getaktet ist. Heutzutage ist wirklich der Transport von Daten, dass wirklich schnell genug Daten zur Verfügung stehen, um sie zu verarbeiten, einer der großen Flaschenhalse. Deswegen hat ja auch bei Sony gab es diesen Aufwand, da die SSD, die intern verbaut ist, so schnell zu designen. Und das ist ja eine Sprung, der in dieser Generation Dividende gebracht hat, dass die Ladezeiten endlich vorbei sind.
Und das ist meiner Meinung nach die einzige Funktion, die wirklich Next-Gen quasi schreibt.
Ja, und die Switch 1 hatte zwar schon Flash-Speicher, aber eben auf Cartridges, auf SD-Karten und so weiter eher langsam Flash-Speicher. Und mit diesem integrierten Flash-Speicher und auch den SD-Express-Karten und wenn ich mir so Vergleichsvideos mit den Ladezeiten im Netz anschaue, ist das alles deutlich, deutlich mehr in Richtung dieser Next-Gen-Ladezeiten gerückt. Das ist nicht vergleichbar von den Transferraten mit der PS5 oder Xbox Series, aber immer noch geil schnell und da gibt es einen Daumen nach oben dafür.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch gut. Es ist jetzt gerade halt ein bisschen das große Gemurre. Aber wie ihr schon gesagt habt, der Markt wird es regeln. Ja. Wie es halt heutzutage so ist. Und irgendwann werden die Karten auch deutlich erschwinglicher sein. Nur jetzt gerade ist es, na, ich kann schon. Was ich jetzt auch noch zum Thema Hardware gelesen habe, was auch sehr, sehr positiv besprochen wird, ist, dass die Internetverbindung also deutlich, deutlich besser sein soll. Also zum einen, die Switch 2 hat jetzt einen LAN-Anschluss. Den hat die OLED-Version zwar auch gehabt, aber die Standard-Switch nicht. Da brauchte man einen Dongle für.
Am
Dock. Hast du da irgendwie was gemerkt, dass das deutlich schneller ist? Weil das ist sowas, was ich gelesen habe. Also statt 720 Mbps statt 154 Mbps bei der Switch 1. Hast du das gemerkt bei Downloads und dergleichen?
Also ich habe da jetzt keine verlässlichen Zahlen, wo ich Transferraten gemessen habe oder sowas. Ich kann zumindest sagen, dass am Release-Tag hatte ich, also das ist auch schon mal was Gutes, keinerlei Probleme, als ich mir die ganzen Sachen aus dem Store runtergeladen habe. Also die Server waren sehr stabil und obwohl da gerade wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute drauf zugegriffen haben. Und der Download war auch gerade übers Kabel relativ fix. Also ich weiß, dass bei uns intern ja Adis gleichzeitig gesagt hat, dass er so ein bisschen sich über die langsame WLAN-Geschwindigkeit aufgeregt hat. Das weiß ich aber nicht, ob das dann an einem WLAN-Modul lag oder was da genau das Problem war. Weil zumindest beim Kabel war der Speed sehr gut und vergleichbar jetzt mit meiner Series X, die ich dann auch da stehen habe. Da habe ich jetzt keinen Unterschied gemerkt. Aber verlässliche Zahlen, auf die ich mich jetzt berufen könnte, habe ich da leider nicht.
Nee. Na, die braucht man ja auch nicht unbedingt.
War aber gut im Gesamteindruck.
Ich wollte gerade sagen, ist ja nicht so, dass wir sind ja hier nicht irgendwie Digital Foundry, die das mit Zahlen belegen oder so. Bei uns ist alles subjektiv.
Nach Gefühl.
Ja, genau. was mir vorhin noch eingefallen ist, was du auch gesagt hast, Sebastian, mit dieser gut abgehängten Hardware, das ist ja auch eines der Sachen, die Nintendo wirtschaftlich immer so wirklich gut beigehalten hat, weil Nintendo ist ja, ich weiß nicht, wie es mit der Switch 2 jetzt ist, aber Nintendo war ja immer die Firma, die ihre Konsolen nicht subventionieren mussten. Das heißt, die konnten ja tatsächlich die Konsolen mit Gewinn verkaufen und mussten das nicht über die Software und so weiter reinkriegen. Hat einer von euch mitgekriegt, wie das bei der Switch 2 ist? Ist da irgendwas durchgesickert oder so? Also ich habe nichts davon gefunden.
Ich las, dass sie pro Switch 2 $4 verdienen.
Oh, immerhin.
Also immer noch einen knappen Profit.
Naja, okay, warum denn nicht?
Aber ist dann direkt auf Kante genäht, ne? Also direkt schon von der Performance so, dass man trotzdem noch einen Gewinn hat.
Aber sie machen immer noch einen Gewinn, das ist Genau, das machen sie gut. Und ich bin mir auch sicher, da haben sie auch einen guten Deal mit Nvidia gemacht. Die haben ja auch irgendwie so eine Ego-Sache, dass da Nvidia auch vertreten ist, anstatt das Konsolenfeld komplett AMD zu überlassen. Und ja, die lassen sich auch gut von den Entwicklern bezahlen. Die Entwickler müssen ja, wenn sie so ein Spiel veröffentlichen, auf Cartridge, auf dieser Gamecard, ja auch Nintendo $16 zahlen für eine 64 GB Switch 2-Karte. Gibt wohl angeblich nur diese 64 GB-Karte.
Und die GameKey-Cards.
Und die GameKey-Cards oder eben die Variante im eShop zu erscheinen. GameKey-Cards finde ich auch irgendwie einen eigentlich gar nicht so schlechten, hoffentlich gut kommunizierten Mittelweg zwischen halt Download und Hardware physischer Version. Das ist praktisch eine Keycard, also eine Cartridge, auf der ist lediglich ein Hardware-Schlüssel für den Download. Aber dieser Download ist dann nicht an deine Konsole gebunden, sondern du musst diese GameKey-Card eingelegt haben, kannst sie aber eben auch weiter verschenken, verkaufen und so weiter. Und die Konsole, in der es eingeführt wird, die kann sich das Spiel dann eben runterladen und benutzen. Und das finde ich einen sehr guten Mittelweg, gerade auch für Entwickler von Indie-Games, die vielleicht nicht irgendwie die $16 noch haben und das Spiel zum Vollpreis rausstellen können, sondern die auch eine physische Version zumindest im Handel haben wollen. Auch wenn da bloß eine Game-Keycard drin ist. Ich finde bloß der Aufdruck, dass es sich um eine Game-Keycard handelt, der könnte deutlicher sein. Da hätte man vielleicht gleich eine komplett andere Farbe für die Verpackung nehmen sollen.
Ja, das ist auch irgendwie jetzt gerade so ein bisschen auch das rote Tuch innerhalb der Communities, habe ich das Gefühl. Diese Game Keycard ist der, also als sie angekündigt wurde, war ja quasi hier, die Tore zur Hölle wurden geöffnet, hast du das Gefühl gehabt? Ich meine, ich bin jemand, der spielt rein digital. Es gibt schon die nette kleine Anekdote, dass ich bei N-Tower als der große Spielehüllenvernichter verhasst bin. Weil jedes Mal, wenn ich mir mal irgendwann mal ein Spiel physisch gekauft habe, habe ich die Cartridge rausgenommen, in meine kleine Sammeletui reingetan und habe die Hülle weggeschmissen. Das hat die Sammler bei uns in der N-Tower-Redaktion damals echt fast immer zur Weißglut getrieben.
Es tut mir auch immer noch weh, wenn ich das
ja.
so...
Aber das ist sehr richtig übrigens. Flo, lass dich da nicht irritieren, das ist der Weg.
Vielen Dank, ja. Vielen Dank. Endlich mal jemand, der mich da unterstützt. Weil das ist, für mich war das immer einfach nur Plastik, das irgendwo im Weg das rumliegt und gut ist.
Plastikmüll und ein ausgedruckter Zettel, der absolut keinen Wert besitzt.
Jo, ja. Früher, ne, damals.
Als da wir haben Kartons der PC-Spiele, ja.
da hat man noch Sachen wie hier Feelies und so weiter oder ein Handbuch, ein dickes und
na,
oder
genau. Alles. Nee, also ich sehe das schon ein. Aber ja, nee, ich kann verstehen, dass erstmal ein Aufschrei da ist, denn es ist anders, es ist gefühlt schlechter, aber könnte beschissener sein. Sie könnten es machen wie damals die Hersteller von PC-Spielen und uns einfach eine Hülle in den Handel stellen, in dem ein Zettel mit einem Steam-Code drin ist.
Machen sie ja immer noch. Also
machen sie
ja,
immer noch?
Also machen
gibt's
sie immer
noch PC-Spiele im Handel?
Nee, das glaube ich
auch
schon.
Bis heute noch, ja.
Ja, bei der Switch gibt's das. Da gibt's Download in the Box.
Code stimmt, in the ja. Box. Ja. Also stimmt, habe ich auch schon mal verschenkt. Da wollte ein Kind FIFA haben und FIFA gibt's nicht in der physischen Version. Nee, EA verkaufte einen Download-Code in einer physischen Box.
Richtig.
Für den Schweine.
Ja.
Gibt's das jetzt eigentlich dafür nicht mehr bei der Switch
Doch.
2?
Gibt's immer noch.
Fuck.
Und gerade wenn wir beim Thema EA sind, EA hat zum Beispiel sich direkt einen schlechten Namen am Anfang gemacht, weil sie ja Split Fiction rausgebracht haben zum Release und als einer der wenigen Publisher so einen Code in der Box halt angeboten haben. Und da waren halt viele Sammler not amused.
Aber schönes Spiel übrigens. Also, wenn ihr es noch nicht gespielt habt.
Jenny und ich wollen es unbedingt spielen. Wir haben It Takes Two gespielt und fanden das echt gut. Und das wollen wir irgendwann noch mal ausprobieren.
Macht das mal. Das ist vielleicht streitet ihr euch sogar auf eine drollige Art und Weise. Höchstwahrscheinlich sogar. Aber das ist sehr gut. Das macht Spaß. Das hat mir wirklich Freude bereitet. Und finde ich auch gut, dass eben Spiele dieser Art wohl offensichtlich auch ohne so große Not auf der Switch laufen und portiert werden konnten, weil das ist schon ein Unreal Engine 5 Spiel und ich finde das ganz beeindruckend. Ne? Die Switch 2 ist jetzt sicherlich eine ganze Weile wettbewerbsfähig, weil ja auch wir sind gerade jetzt, in diesem Jahr hat Sony gesagt, haben sie das erste Mal mehr Geld gemacht mit der PS, oder mehr aktive User auf der PS5 als auf der PS4. Da echt merkt jetzt? Man mal, boah, wie lange, krass, ja, wie lange die Konsolenzyklen andauern. Das liegt auch daran, dass in der zweiten und dritten Welt zum Beispiel noch unglaublich viel auf PS3, PS2 und PS4 gezockt wird, dass die noch lange, lange weiterleben. Man denkt an Brasilien, Argentinien, solche Märkte, Südostasien. Und viele Leute und viele Spielehersteller, ne, das neue Call of Duty, Black Ops 7, mit der römischen 7, habt ihr das im Trailer gesehen, also im Logo, ja. drei, sieben einzelne Einsen nebeneinander.
Aber das hatten sie bei Black Ops 4 doch auch schon
damals. Ja, das ist einfach nur geil. Und das kommt auch noch für die Xbox One und die PS4. Und solange viele, viele Spielehersteller da so voll drauf setzen, ist es eigentlich easy, dass da auch eine Switch 2-Version existiert, weil das ist ungefähr von der Leistung mit einer PS4 vergleichbar. Und dann hat sie auch noch genügend moderne Hardware an Bord, um dann eben auch in Zukunft noch so hier und da ein bisschen modernere Technik, ne? Diese Unreal Engine 5 Sachen mit der globalen Beleuchtung, da hat sie vielleicht noch genügend Raytracing Units und so weiter und kann dann noch mithalten. Ich kann mir vorstellen, irgendwann hat sie dann Mühe mitzuhalten, aber die Versionen werden zumindest laufen und sie werden nicht völlig scheiße aussehen. DLSS ist halt bloß kein Heilsbringer für alle. Das gibt ja diese Upscaling-Technologie von Nvidia, die ist auch sehr gut. Die kann aus einer niedrigen Auflösung eine höhere Auflösung machen. Ich glaube, das ist besonders im Docked-Modus der Switch ganz praktisch, weil dann eben wirklich die Grafik auf eine höhere Auflösung aufgeblasen wird und sieht nicht schlecht aus. Aber das ist kein Allheilmittel, denn das bringt auch Latenz mit sich. Wenn ein Spiel auf 60 Frames pro Sekunde laufen soll, dann hat die Spiele-Engine und die Spiellogik, das ganze Programm dahinter, also eine 16,6 Millisekunden Zeit, um sich um alles zu kümmern, um diesen Frame zu zeichnen und an den Bildschirm zu schicken, um und das ist der letzte Schritt. Der erste Schritt ist irgendwie mal zu gucken, was der Spieler eingegeben hat, ob er jetzt X gedrückt hat, damit er mal hüpft und so weiter und dann eben die Spielphysik, die Gegner-KI, die ganze Spielwelt zu simulieren und das alles zusammenzubauen und den Frame zu zeichnen und diesen Frame dann eben hochzuskalieren mit DLSS und mit diesen ganzen KI-Tools, das kostet halt ein paar Millisekunden und das macht das eben zu einem Werkzeug, das mit Bedacht gewählt werden soll und das nicht praktisch immer dafür sorgt, dass alle niedrig aufgelösten Spiele auf der Switch besser aussehen können, wenn man nur diesen zauberhaften Hebel umlegt und DLSS anmacht. Es ist mit Leistungseinbußen verbunden, weil man damit eben die Zeit, in der das Spiel sinnvolle Sachen, das Spiel sozusagen rendern kann, limitiert. Und das muss den Leuten auch klar sein. Also ich denke mal, in ein paar Jahren wird man den Unterschied deutlicher merken, aber ich glaube, aktuell brauchen sich die Switch 2-Portierungen von Multiplattform-Titeln gar nicht verstecken. Die sehen eigentlich ganz gut aus. Wie bist denn du so? Das ist immer so ein kauft sich eine neue Konsole, da will man auch was geboten bekommen.
Richtig.
Hast du den Eindruck, da ist irgendwie so grafisch, das ist schon geil, wirkt das wie eine hochpolierte Switch 1?
Ja, also ich bin jetzt ja auch Multiplattform und habe einen guten PC und alles, dementsprechend ist man natürlich, also man sitzt jetzt nicht vor der Switch und denkt sich, Alter, das habe ich ja noch nie gesehen. Aber ich habe zum Beispiel ja auch, weil ich auch ein bisschen Third Party sehen wollte und da jetzt nicht so viel Auswahl hatte, habe ich mir unter anderem einmal die Demo von Street Fighter 6 runtergeladen. Und da habe ich auf dem Fernseher gespielt und war durchaus positiv überrascht, wie gut das aussieht und wie gut das läuft. Also das muss ich definitiv nicht verstecken. Das hat mich tatsächlich überrascht, weil ich dachte, gerade so Street Fighter 6, das sieht auch nicht schlecht aus. Es ist wichtig, dass es flüssig läuft, weil es einfach ein kompetitives Fighting-Game ist. Und das hat Crossplay mit PC, muss ich nicht verstecken. Also von den Nintendo-eigenen Titeln reden wir jetzt noch gar nicht, aber auch was ich bisher über Cyberpunk gehört habe, klar gibt es hier und da wohl Einbußen, aber der grundsätzliche Tenor ist auf jeden Fall grundauf positiv.
Wir könnten eigentlich theoretisch mal über die Nintendo-Titel reden, weil das wird mich mega interessieren. Du hast, welche Nintendo-Titel hast du? Du hast Mario Kart, ne?
Ich habe Mario Kart, ja. Weitere Nintendo-Titel gibt es ja quasi noch
nicht. Ja, also Mario Kart als den Switch 2-Titel und du hast dir die Upgrade-Packs für Zelda geholt noch, oder?
Genau, die sind ja in dem Abo mit drin. Da habe ich ein Familienabo mit 7 weiteren Mitgliedern. Dementsprechend ist das auch erschwinglich, wenn man sich das zu 8 teilt, 69,99 im Jahr. Da kann man das so durchaus mal machen. Und da sind dann halt die Breath of the Wild und Tears of the Kingdom Upgrade Packs halt automatisch mit drin. Die muss man dann nicht für, sonst müsste man halt 10 Euro bezahlen, um die abzugraden. Und das musste ich dann halt nicht tun.
Was mich mal vor allem interessieren würde, ich hatte damals, als ich Mario Kart 8 für die Wii U geholt hatte und für die Switch dann natürlich auch, hatte ich so teilweise tatsächlich so kurze Wow-Effekte, weil ich mir dachte, ach guck mal, das kann eine Nintendo-Konsole. Kriegt das die Switch auch hin, so bei dem, was du bis jetzt gesehen und gespielt hast?
Bei Mario Kart jetzt nicht, weil ich finde, der Sprung jetzt von Mario Kart 8 zu World ist auf jeden Fall da. Und gerade auch in den Animationen und so, da ist so viel mehr Liebe zum Detail drin. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, okay, Mario Kart 8 ist jetzt unspielbar, weil es so hässlich ist. Also das auf jeden Fall nicht. Aber gerade wenn man jetzt zum Beispiel Breath of the Wild gewohnt war, wie es sich zu Release gespielt hat, gerade in diesem Krogwald oder so, wo dann die Frames gerne mal auf unter 24 Frames weggebrochen sind. Wenn man das gewohnt war und dann Breath of the Wild startet mit butterweichen 60 Frames und ich glaube nativ 1440p, das sieht halt hervorragend aus und ist quasi, wirkt wie die definitive Version des Spiels. Das hätte am liebsten von Anfang an auf der Switch damals schon so aussehen sollen. Ging natürlich nicht. Und ich habe es mir nämlich extra aufbewahrt. Ich hatte Breath of the Wild nie fertig gespielt und habe es mir dann aufbewahrt, als ich gehört habe, dass es dieses Upgrade kriegt. Und also kann man definitiv sagen, es macht so viel besser. Da hatte ich wirklich diesen Wow-Effekt, wenn man den direkten Vergleich hatte. Deswegen auch vielleicht nochmal an Sebastian, der gesagt hat, dass er ja ein paar Sachen nachholen möchte. Das funktioniert hervorragend, weil man da wirklich die definitive Edition kriegt. Nicht jedes Spiel hat ja so ein Upgrade schon bekommen. Ich kann mir aber vorstellen, dass gerade in der Zukunft noch weitere Spiele das erhalten werden. Ob kostenlos oder kostenpflichtig. Und das ist dann halt wirklich die definitive Version der Spiele.
Ich las bei Digital Foundry auch, dass wohl auch die schlecht laufenden Switch 1-Spiele wohl generell auf der Switch 2 besser laufen. Und auch
nicht
ohne Patch.
Alles. Genau, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Spiele gemacht sind. Mhm. Weil es gibt zum Beispiel die diese Zelda Remakes, das Awakening zum Beispiel, das hatte auch mit Performance-Problemen zu kämpfen und hat jetzt kein direktes Upgrade gekriegt auf eine bessere Framerate. Aber das lief schon von vornherein mit so einer unbegrenzten Framerate. Und wenn das der Fall ist, dann laufen die meistens out of the box schon besser. Wenn die natürlich irgendwie ein einprogrammiertes 30-Frames-Limit haben, dann muss da halt Hand angelegt werden. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann laufen die tatsächlich in der Regel direkt out of the box besser, ohne da Anpassungen.
Ja. Und da bin ich doch froh, nie eine Switch 1 besessen zu haben, weil ich ja jetzt offensichtlich mit der Switch 2 auch die bessere Switch 1-Erfahrung bekomme oder zumindest eine gleichwertige. Natürlich muss ich jetzt auf den Spaß mit Ring Fit und Nintendo Labo verzichten. Ich bin bereit, im Zweifel diesen Kompromiss zu machen.
Wobei Ring Fit hat sogar Spaß gemacht.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also das ist
echt unterschätzt, davon. Ne?
Ja. Das ist wirklich gut.
Boah, das wäre vielleicht sogar was für meine dünnen Insektenarme, weil in den Beinen habe ich es, ich gehe gern wandern und so weiter, aber seit ich mal im Jahre, oh Gott, 2017 von der Boulderwand flog und mir den Arm brach, bin ich da ein bisschen, atrophisch? Also relativ zurückentwickelt. Und der Jochen bei uns im Projekt, der hat wirklich große Lobgesänge auf Wii Ring Fit. Nee, Ring, wie heißt das Ding nochmal? Komm, ich habe es gerade richtig genannt.
Ring Fit Adventure.
Ring Fit Adventure gesungen, weil es wohl auch den Sport sehr geil gamifiziert hat. Und,
ja, mega.
Und das ist halt auch, ne, mit den Armen machst du nicht so oft, ne? Wir sind ja alle aufs Balanceboard gestiegen. Ja, wir haben alle unsere Kniebeuge gemacht und auf einem Bein balanciert. Aber das ist halt so, die Beine, die haben kein Problem bei mir. Aber ich glaube, das Ring Fit Adventure würde mich auch sehr schnell zugrunde richten. Und das ist auch irgendwie cool. Aber ne, werde ich jetzt nicht mehr können, ne?
Not gonna happen. Geht trotzdem noch. Weil man kann sich ja trotzdem einen Joy-Con von der Switch 1 kaufen und den verbinden.
Nee, das geht? Sowas
das
Verrücktes?
Das geht, ja.
Oh, na dann ist ja doch nicht alles verloren.
What a time to be alive.
ja, das ist die Kompatibilität, mit der ich jetzt nicht gerechnet habe. Aber ja, natürlich, weil man ja auch vielleicht bei Mario Party noch einen Switch 2 Joy-Con mit da verbinden kann, damit alle Kinder mitspielen können und so weiter, ja. Was ist jetzt eigentlich die Aussicht für einen Switch 2-Besitzer so in den kommenden Monaten? Ich habe gesehen, es gab jetzt eine längere Übertragung zu dem Donkey Kong-Spiel, was auch tatsächlich ein bisschen größer gedacht, flexibler und irgendwie interessanter wirkt als in den ersten Trailern. So ein bisschen sandboxig, was ich ganz cool finde. Und sonst so, was kommt denn da noch? Soll das Metroid dieses Jahr noch erscheinen? Ja, ne?
Ja, ja.
Das ist gut. Und was haben wir sonst noch so am Horizont? Ich bin jetzt diesbezüglich überhaupt nicht vorbereitet, aber ich bin halt Pokémon, hier jetzt, ne, der oder? Deutsche Michel auf der Straße, der im Laden steht und sich fragt, lohnt sich das?
Genau, das neue Pokémon kommt. Das ist natürlich auch immer ein Titel, der zieht bei einer gewissen Zielgruppe.
Aber, ja, ist nicht, aber das ist auch ein Mainline-Pokémon, also eins, von dem man erwarten kann,
dass es so ein bisschen Spin-off. Also es gab ja diese, machen wir jetzt ein Fass auf, Legenden Arceus hieß das. Das war so
genau,
ein bisschen
das Beschissene. Das, was so schlecht lief. Es gab doch das, was so völlig verbuggt war beim Start und so eine schlechte
Das war Karmesin und so.
Das war Karmesin und Purpur.
Das Legenden sah auch hässlich aus, aber das, also ich bin der Meinung, das ist eine Richtung, in die Pokémon gegangen ist, die sehr, sehr kompetent grundsätzlich ist, von der Spielmechanik her. Und deswegen freue ich mich da auch drauf. Ansonsten, ja, es ist halt nicht so viel am Horizont. Das ist auch so der größte Negativpunkt, den ich jetzt an der Switch 2 hab, weil nicht so viel kommt einfach. Ich meine, ich habe jetzt noch genug zu spielen, gerade weil ja auch die Switch 1 Bibliothek ja nicht weg ist. Aber wenn man jetzt wirklich die Next-Gen-Erfahrung auf der Switch 2 haben will, dann ist das noch relativ schwach. Und da hoffe ich, dass Nintendo in den kommenden Monaten auf jeden Fall noch mal so einen gewissen Ausblick gibt und ja, so ein bisschen die aufgebrachten Gemüter beruhigt und schönen Ausblick gibt.
Das ist auch, muss ich sagen, einer der Punkte, weswegen ich mir die Switch 2 auch nicht geholt habe.
Das kann ich auch gut nachvollziehen. Ja.
Weil ich habe das Steam Deck, ich habe meine Steam-Bibliothek und ich gehöre halt zu den Leuten, spätestens seit unsere Kleine auf der Welt ist. Ich liege öfters mal im Bett, auch wenn sie jetzt mal unruhig schläft und so weiter, und habe dann jetzt gerade mein Steam Deck und spiele Monster Train und Hades 2 immer mal kurz eine Runde. Und da sehe ich aktuell bei mir zum Beispiel noch keinen Grund, warum ich auf die Switch 2 wechseln sollte. Ja gut, das Donkey Kong sieht interessanter aus als bei der ersten Ankündigung, da stimme ich Sebastian zu. Mario Kart hat mich noch nie so großartig interessiert. Das war, wenn Freunde da waren, ganz witzig, aber dieses Open-World-Ding, weiß nicht, finde ich eigentlich eher nervig als alles andere. Das erinnert mich so ein bisschen an The Crew und alles Mögliche.
Nee, langweiliger. Ja.
Oh Gott.
Es ist halt einfach nichts zu tun in der Open World. Deswegen, also ich habe es einmal alleine offline gespielt und war dann so, ja, okay, dann kommt es jetzt zurück in die Box und wartet darauf, in Multiplayer-Runden wieder rausgeholt zu werden. Also, weiß ich nicht. Hätten sie sich auch sparen können. Finde ich, ist jetzt nicht so ein Mehrwert.
Ja, und dann Metroid Prime 4 kann ich mir theoretisch für die Switch 1 holen.
Das stimmt.
Aber da bräuchte ich Switch 2 nicht für. Und ja, die alle anderen Titel sind noch in weiter Ferne. Ich meine, es wird ein Mario kommen, es wird ein Zelda kommen. Aber wann das ist, das weiß ja keiner. Und dementsprechend, und das ist, da sind wir jetzt halt auch beim Preis, der ist mir zu hoch dafür.
Ja.
Und dann, also es ist ja dieses typische, wir hatten ja mal in einem Cast, als wir die Switch 2 Direct hatten, wo noch jeder gesagt hat, oh nein, die kaufe ich mir auf keinen Fall oder wahrscheinlich
nicht. Ich gehöre übrigens dazu.
Ja, genau. Und jetzt, mittlerweile bin ich der Einzige, der mit Jenny zusammen, der die nicht hat. Aber es ist halt auch schon dann noch die Spielepreise dazu. Also wenn du die Switch haben willst mit einem Pro-Controller, du brauchst eine Speicherkarte und dann darfst du noch, wie viel kostet Mario Kart jetzt gerade? 79?
Das normale ist ja UVP, die hohen 89 Euro, aber es ist, glaube ich, gerade bei Amazon.de erhältlich für 79. Also, zumindest ein Positivpunkt, aber es ist halt immer noch 80 Euro. Ne? Also
ja, das ist ja gerade das, woran sich viele, das Hauptargument von vielen ist, wie sollen sich das noch Familien leisten können?
Ja.
Und das ist halt dafür, dass es eine Familienkonsole ist, finde ich das schon echt happig. Also wenn ich mir jetzt mal so überlege, die Familien in meinem Bekanntenkreis, gut, die haben keine Switch zu Hause stehen oder so, aber ich weiß nicht, ob sich von denen viele mal eben eine Konsole leisten mit Spiel und so weiter. Das schneidet schon echt ordentlich rein.
Also hier bin ich auch so ein bisschen in dem Lager, wo ich diese Aufregung nicht so sehr verstehen kann. So ähnlich wie bei der Aufregung um diese SD-Express-Karten, weil die so teuer sind und so weiter. Ein Stück weit muss man halt verstehen, dass Inflation passiert ist. Sie mag aktuell nicht mehr so hoch sein, aber wir haben halt unsere Währung weltweit hat krass an Wert verloren, an Kaufkraft, und die Spiele haben lange ihre klassischen Preisstaffelungen behalten, und das musste irgendwann passieren. Und jetzt ist es halt passiert.
Da bin ich voll bei dir, weil wenn man mal
guckt,
Ja. Es wurde alles immer teurer. Und die Spiele sind lange, lange auf dem Niveau geblieben. Deswegen, ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ja. Ich kann es nur nachvollziehen, wenn man sagt, wenn viele sagen mittlerweile, das ist keine Familienkonsole mehr.
Ja. Diese klassische. Also, ja, und die Frage ist halt, wie inwiefern es Sales geben wird im E-Shop. Da bin ich jetzt gar nicht, weil ich keine Switch besitze, gar nicht drin, ob es da auch regelmäßig Sale-Events gibt, wo man wirklich was sparen kann. Ich weiß aber, dass Nintendo die First-Party-Titel eigentlich auch nach Jahrzehnten nicht billiger macht. Also so ein Mario Kart ist ja immer, und deswegen wundert mich nicht, warum das ein Stadttitel ist. Es ist eine der stärksten Marken im Handel. Ein Mario Kart ist in der Zeit, in der ich noch in den Konsolenmagazinen da auch noch die Charts gemacht habe, ist immer in den Top 10 der Switch-Verkäufe, immer. Jahrelang nach Release und immer zum Vollpreis. Und das ist auch eine krasse, eigentlich Nintendo einzigartige Eigenschaft und Strategie, die sie da fahren. Und da bin ich immer auch gespannt, ob sie das vielleicht aufbrechen. Wir haben aus dem Hause PlayStation schon immer, glaube ich, diese PlayStation Classic Lineups. Gut abgehangene Top-Spiele von ein paar Jahren für einen Budgetpreis. Richtig cool.
Gab's aber bei Nintendo auch.
Das gab's auch, das ist gut.
Ja, also nicht auf der Switch, aber früher, Wii hatte das, Wii U, also gerade, also da gab's das überall. Und
aber gab es da auch die richtig guten Spiele? Gab es da auch mal ein Super Mario Galaxy oder ein Zelda oder sowas? Das ist schon mal gut. Das wäre was, weil eine Familie, ich kann verstehen, dass eine Switch ist teuer. Und generell, ne, haben sie unsere Löhne, unsere Gehälter nicht an die Inflation angepasst. Sonst wäre das alles super easy und wir würden hier lachend da sitzen und sich denken, ha, die Nullen sind mehr an den Zahlen, an den Preisen geworden. Nee, das ist ja das Frustrierende. Und budgetieren und wirklich drüber nachdenken, wofür gibt man Geld aus, ist präsenter denn je. Und da kann ich das verstehe, da bin ich froh, dass wir diese Game-Key-Cards haben, dass man sozusagen immer noch einen Gebrauchtmarkt hat, auch wenn da jetzt, wenn man es runterladen muss und würde dann auch wirklich auf einen Gebrauchtmarkt hoffen und auch darauf, dass der Handel dann eben gerade ein bisschen besser ist als die Digitalpreise, denn das merke ich bei PS5 und Xbox Series, dass man hier im Handel, ob das Amazon ist, meistens sogar online oder andere Spielehändler, dass man da mit physischen Versionen immer noch krass Geld sparen kann. Da muss man teilweise gar nicht gebraucht kaufen, weil die physischen Versionen neu so billig geworden sind. Ich habe da mal für meine Cousine ein Hogwarts Legacy gekauft, die hat zu Weihnachten eine PS4 bekommen und Hogwarts Legacy, weil sie totaler Harry Potter-Fan ist und ich wollte das erst gebraucht kaufen und die Leute wollten gebraucht so viel, wie Amazon für die neue Version haben wollte. Geil. Und da bin ich wirklich happy und da bin ich gespannt drauf, ob das irgendwie in den nächsten Jahren bei Nintendo für die Switch 2 ähnlich wird, dass man da halt immer noch mit ein bisschen Planung und ohne diesen Stress und diese FOMO sich einreden zu lassen, dass man da vielleicht auch noch irgendwie ganz gute Deals machen kann und auf kleiner zeigen und so weiter und so fort. Und es ist noch nie schlau gewesen, eine Konsole im ersten Jahr zu kaufen. Man hat immer diesen Reiz, diesen Impuls und ich habe es immer bereut. Ich habe meine PS5, weil sie ja dauerausverkauft war, erst so ein Dreivierteljahr nach Release bekommen. War immer noch viel zu früh. Wirklich. Also es hat Zeit, Leute. Lasst euch da nicht irgendwie einreden, dass ihr das jetzt braucht, dass euch dieser Kauf glücklich macht, dass ihr plötzlich den Spaß eures Lebens habt. Wartet auf das eine Spiel, wo ihr richtig, 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 richtig Bock drauf habt. Und wenn es Super Mario World ist, also dieses Mario Kart World, dann ist es vielleicht jetzt der Fall, aber ansonsten die läuft euch nicht weg, die Switch. Die wird jedes Jahr, in jeder Sekunde, glaube ich, wird eine hergestellt in China. Na, wahrscheinlich nicht so schnell. Aber die läuft ständig vom Band. Da gibt es immer Nachschub. Die, ja, normalerweise würde ich jetzt auch noch hinterher sagen, die wird auch noch billiger, die wird besser. Aber die Zeiten, wo Konsolen billiger werden mit der Zeit, sind offensichtlich vorbei.
Die werden eher noch teurer.
Ganz genau. Deswegen spare ich mir das. Aber ich sehe da auch keinen dringenden Grund. Aber hey, wie eingangs auch so gesagt, das ist durchaus ein Handheld, den ich mir vielleicht auch mal in ein paar Jahren ziehe. Wenn es sich die Gelegenheit ergibt, das richtige Spiel um die Ecke kommt für Switch, irgendwann einmal soll es ja auch noch ein neues Professor Layton geben. Und das ist die eine Nintendo, ne? Die eine The One That Got Away. Ja? Damals heiß geliebt von mir auf dem Nintendo DS und seitdem keinen Kontakt mehr damit gehabt, weil ich die entsprechenden Nintendo-Plattformen nicht besaß und die Layton-Spiele auch, glaube ich, eine lange Kreativpause hatten. Ich weiß gar nicht. Ein 3DS habe ich nicht so intensiv bespielt und ich weiß gar nicht, ob es auf der ersten Switch überhaupt den Layton gab. Ja, auf jeden Fall kommt immerhin.
Ja, ich weiß nicht, war das eher, das war glaube ich so ein Spin-off oder sowas.
Das war das Catherine, glaube ich. Ja. Oder Catherine Layton oder so. Okay. Aber es gab noch dieses im viktorianischen, also in diesem viktorianischen Industriezeitalter, glaube ich.
So ein Steampunk Layton gab es,
genau, ja.
Ist das nicht das Neue, was kommen soll?
Echt?
Oh.
Ja, da bin ich mir jetzt aber auch unsicher. Oh. Weiß ich
okay,
nicht.
Okay, da bringe ich da was
gerade. Professor Layton and the New World of Steam. Das ist das, was für die Switch 2 angekündigt ist.
Und okay,
für
die Switch 1,
also für beide. Und das könnte eins sein, wo ich mir denke, oh, ich habe so gute Erinnerungen an die Layton-Spiele. Das ist eine geile Formel und das ist eben ein Spielkonzept, wie es einfach nicht mehr wiederholt wurde. Und das ist so weggesperrt auf Nintendo. Das ist noch kein, ich glaube, es gibt für iOS und Android noch eine Version, aber das ist nicht dasselbe, das ignoriere ich da. Das könnte der, wenn es mir da über den Weg läuft, dann könnte es ein Grund sein, aber das ist auch kein Grund, das bei Release zu tun. Aber wenn es irgendwann die Switch 2 wird, dann definitiv mit Layton und irgendeiner Version von Picross. Denn Picross ist spielgewordenes Crack und das pfeife ich mir sehr gern rein.
Das spielt meine Freundin auch dauernd. Und da gibt es aber auch sehr viele Iterationen auf der Switch.
Richtig? Oh ja. Wenn ich überlege, wie oft der Daniel, Daniel musste bei uns immer oder wollte bei uns immer die ganzen Picross-Titel testen.
Das ist super. Und da habe ich auch längst von lieben Leuten auf Steam Alternativen empfohlen bekommen und die sind nett und so weiter, aber nichts ersetzt das Original Picross. Das ist auch von der Inszenierung und vom Feeling her und auch von der Bedienung, zumindest auf dem DS damals, köstlich gewesen. Und das ist bei mir auch, das steht mir auf der Liste. Das sind so meine guten Nintendo-Erinnerungen, die ich habe. Tatsächlich ist mir Mario zum Beispiel gar nicht so wichtig und auch Zelda ist jetzt so ein bisschen overhyped meiner Meinung nach. Ich mag die schrulligen kleinen Dinger und ich würde wirklich Handküsse geben, wenn es ein neues Elite Beat Agents geben würde. Damals für DS eine meiner Lieblingsreihen und ich bin ein großer Fan von hier WarioWare oder Rhythm Tengoku und solchen Rhythmusspielen, so Kleinigkeiten, die auch wirklich für unterwegs geil geeignet sind,
um die nächste Bushaltestelle zu verpassen. Eine Rhythmusspiel ist angekündigt.
Genau. Genau, und das finde ich richtig geil. Und sowas feiere ich. Und das sind für mich die großen Releases eigentlich. Also so ein Metroid ist vielleicht auch ganz geil. Das ist von diesem First-Party-Line-Up zusammen vielleicht mit diesem Hyrule Warriors das, was mich mit am meisten interessiert.
Oh Gott, du magst ja solche Spiele, ne?
Ich mag Warriors-Spiele, ja, die sind sehr gut.
Ich bin da nie durchgekommen.
Du spielst sie einfach falsch.
Ja, wahrscheinlich.
Was ist bitte falsch daran, mit einem Schwertstreich dutzende Gegner zu erledigen?
Gar nichts, das ist geil, aber irgendwann ist es echt so coole eintönig Idee, ja? Geworden.
Da ist da hinter diesem Massengemetzel verbirgt sich dann auch noch ein strategisches Jonglieren mit verschiedenen Bränden, bei dem man am besten gleichzeitig sein sollte. Und dann irgendwann merkst du, dass die ganzen Gegnermassen eigentlich eher eine Art Grafikeffekt sind, ja, der dich ablenken soll vom eigentlichen Spiel. Ach, die Warriors-Spiele sind richtig geil. Da sind auch manche richtig scheiße, da muss man echt ein bisschen gucken. Aber ich bin so dankbar, dass es die gibt und ich finde es auch echt cool, dass Nintendo da einen sehr guten Spin-off kuratiert hat. Das auch, da habe ich Neid erfüllt in Richtung, oh Gott, was war denn das? Wii U oder Wii damals? Wo kam das erste Hyrule Warriors raus?
Ja, Wii U, das war Hyrule Warriors, genau.
Ja, genau.
Das wurde ja auch auf die Switch dann geportet.
Stimmt, da gab es den Port, ja.
Also das kannst du dann auch wieder nachholen.
Oh, goddammit, ja. Ach, ja, mal schauen.
Ist auch sehr gut.
Aber so bin ich eigentlich, das ist halt ein unaufgeregter Release. Das ist so ein bisschen, alles so ein bisschen wie erwartet mit dem Ding. Es ist eigentlich erfreulich, dass es keine großen Dramen gibt und nichts groß zu meckern und keine großen Schwächen. Und jetzt haben wir halt Switch 2. Das ist so ein bisschen wie Erwachsenwerden. Ne? Die Luft ist ein bisschen raus. Wir freuen uns gar nicht mehr so sehr über Freizeit und wir haben eh keine Zeit mehr und jetzt ist halt alles ein bisschen reifer und deswegen nicht schlecht geworden.
Ich finde, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort irgendwie so ein bisschen. Es sei denn, einer von euch hat noch irgendwas, was er jetzt noch unbedingt zum Thema Switch 2 loswerden wollte und ich schneide euch jetzt hier quasi ganz brutal ab.
Naja, also es gibt auch einen Podcast auf Switch 2 von meinem lieben Kollegen André Peschke auf The Pod, www.gamespodcast.de. Die Folge heißt Auf ein Bier, Nummer 535, glaube ich, und oder 25, ihr werdet es schon rausfinden. Und unser Podcast ist sehr gut und es ist lohnenswert, uns mit Geld zu unterstützen. Tut das bitte jetzt.
Das kann ich nur bekräftigen. Jenny und ich sind Capybaras bei euch.
Nice. Ja, ihr gebt uns mehr, als ihr müsst und bekommt dafür praktisch nichts. Vielen Dank.
Doch, wir kriegen die Film-Goodies und das 10-Dollar-Goodie. Also von daher,
wie gesagt, praktisch nichts. Der Inhalte mit dem niedrigsten Aufwand in der Produktion, aber mit der meisten Liebe. Das ist schon so. Aber super cool. Und jetzt ist auch genug mit Eigenwerbung. Ich bedanke mich, dass ich hier eingeladen wurde. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch über ein Gerät zu philosophieren, das ich noch nicht in den Händen hielt. Und ich habe das Gefühl, ich habe trotzdem was beigetragen. Yay!
Ja, definitiv hast du das. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Auch danke, Kim, dass du uns quasi mit deinen persönlichen Eindrücken beehrt hast.
Ja, sehr gerne.
Und jetzt kommt noch mal kurz unsere Eigenwerbung. Aber ich meine, wenn ihr unseren Podcast hört, dann wisst ihr eh, wo ihr ihn findet. Falls ihr unsere Selfmade, also nicht Selfmade, sondern unsere Let's Cast FM-Webseite mal besuchen wollt, ich sage die Adresse jetzt noch mal, dass Kim sich das einspeichern kann. Denn weder Kim noch Dennis noch Adis noch Jenny können diese Adresse und sagen immer, ja, wir schreiben sie dann in die Shownotes rein, bla 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 bla. Wenn ihr uns finden wollt, sind wir unter www.keinbrotnurspiele.letscast.fm. Das ist eigentlich im Endeffekt nichts weiter als eine Auflistung aller Folgen und so ein bisschen Eigentext, den wir über uns. Aber da ist auch ein Feedback-Formular und das könnt ihr benutzen. Und da könnt ihr uns sagen, was ihr gut, scheiße, mittelmäßig fandet, ob ihr irgendwelche Themenvorschläge habt. Wenn ihr das hier hört, ist unsere erste Hörerumfrage auch schon rum. Ich denke, dass die Folge hier kommt. Jetzt müsste dann wahrscheinlich Juli schon vorbei sein. Da haben wir jetzt auch nochmal ein bisschen Feedback von euch eingeholt. Das heißt schon mal danke an all diejenigen, die teilgenommen haben. Das hat uns zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wir nehmen jetzt heute am, was ist heute? Der
24.06.
Der 24.06., also 7 Tage geht die noch. Und wir haben jetzt schon echt gut Antworten bekommen und nette Einblicke darauf, was ihr von uns haltet. Ihr findet uns gar nicht so scheiße, das finden wir echt toll.
Unfassbar, oder?
Ja, das möchte man immer nicht glauben. Und dass uns auch tatsächlich mehr Leute als 5 bis 10 hören. Also freuen wir uns immer wieder. Ansonsten hört doch in unsere sonstigen Folgen rein. Vor allem, wenn ihr jetzt von The Pod rüberkommt. Wir haben jetzt mit dieser hier müssten es dann 22 Folgen sein. Also ihr könnt ein bisschen was nachholen. Und das Gute ist, ihr seid so quasi hier gerade in der Beginnerwelle mit dabei. Das heißt, wenn es euch gefällt, dann könnt ihr sagen, boah, wir waren von Anfang an dabei. Ist doch auch geil, dass man sowas mal behaupten kann, wenn ihr dann mal so in 10 Jahren auf hunderte Folgen zurückblickt. Also hier
oder ihr hört einfach nur die Folge mit Peschke. Das geht auch.
Genau, ihr hört die Folge mit André, das ist auch gut. Die war auch immer gut. Das ist unsere bis heute meistgehörte Folge. Bin mal gespannt, ob Christian Schmidt ihn jetzt ablöst. Wird jetzt so ein Battle. Wir holen uns die Gäste und lassen untereinander kämpfen. Nee, gut. Okay, dann an euch beide auch nochmal vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Und damit sage ich Tschüss an alle und euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Weg zur Arbeit, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Ciao, ciao.